Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 104. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich mich auf den Weg gemacht, um in Deidesheim zwei dieser interessanten Typen aufzusuchen. Die beiden bilden zusammen mit dem Außenbetriebsleiter Joachim Chaillet und dem Kellermeister Kurt Rathgeber seit vielen Jahren im Weingut von Winning ein super gut eingespieltes Quartett. Sie sind damit hauptsächlich verantwortlich für die Erfolgsstory des Pfälzer VDP-Betriebes, der den Namen von Winning allerdings erst seit der Übernahme durch den Unternehmer Achim Niederberger im Jahr 2007 tragen darf. Die Rede ist von Stefan Attmann und Andreas Hüthwohl. Andreas Hüthwohl ist der stellvertretende Direktor und Exportmanager im Weingut und damit gleichzeitig die rechte Hand von Stefan Attmann, dem Geschäftsführer und eigentlichen Kopf des Unternehmens. Andreas ist gelernter Winzer und hat Weinbau und Önologie in Geisenheim und im italienischen Udine studiert. Seit fast 11 Jahren ist er nunmehr für von Winning in der ganzen Welt als Botschafter unterwegs. Wenn allerdings im Herbst der neue Jahrgang heimgeholt wird und die Pressen ihre Arbeit aufnehmen, der Duft der gärenden Moste durchs Weingut zieht, dann zieht's ihn zurück nach Deidesheim. Schnell werden die Klamotten gewechselt und dann geht's ab in den Keller. Dabei zu sein, wenn's überall kluckert und pluppert, das lässt Andreas sich nicht nehmen. Stefan Attmann hat es, wie er mir im Interview berichtet, bereits Anfang der 90er Jahre noch während seines Zivildienstes zum Wein hingezogen. Erst damals zum ersten Mal so richtig wertvollen Weinen begegnet, mit Eindrücken, die ihn nicht mehr loslassen sollten. Bereits während seines anschließenden Studiums in Mannheim hat er mehr Zeit in Weinläden als im Vorlesungssaal verbracht und sich von seinem vinologischen Ziehvater, dem Weinhändler Thomas Fuchsberger, auf Weine einschleifen lassen, die man, wie er sagt, heute gar nicht mehr bezahlen kann. Stefan erinnert sich: Ich hatte das Riesenglück, all diese Wahnsinnsweine noch trinken zu dürfen, und es hat mich so bewegt, dass ich zukünftig nicht mehr irgendwas mit Betriebswirtschaft oder Lehramt zu tun haben wollte. Mir war klar, ich wollte Wein machen. Er hat dann eine Winzerlehre gemacht, übrigens bei Joachim Heger in Ihringen, und ist über Stationen in Burgund, Saar und Nahe schließlich 2007 in der Pfalz gelandet. Wie es dann weiterging, mit welcher Strategie und mit welchen Überzeugungen die beiden das nicht gerade kleine Weingut auf Erfolgskurs manövriert haben und wie sie den Shitstorm überstanden haben, der ob ihrer eigenwilligen Riesling-Stilistik auf sie einprasselte, das alles erfahrt ihr im nun folgenden, wie ich finde, extrem spannenden Interview, das ich im Juni in Deidesheim mit den beiden geführt habe. Los geht's! So, lieber Stefan, lieber Andreas, jetzt sitzen wir hier bei euch im Weingut und starten gleich eine Podcast-Aufnahme.
Sehr gerne.
Ja, voll. Seid ganz herzlich gegrüßt. Die Fahrt hierher war viel wärmer, als ich dachte. Ich bin losgefahren bei 12, 13 Grad und kam hier bei 22 Grad an. Also da kann man mal sehen, welche Differenz zwischen dem kühlen Taunus und der Weinstraße herrscht.
Vielleicht auch der Grund, warum berühmte Weinlagen im Taunus selten sind. Selten sind.
Ihr kennt beide den sogenannten Elevator Pitch. Ich möchte euch bitten, sagt doch mal in so einer Minute, vielleicht fängst du an, Andreas, in einer Minute mal so, wer du bist, was du tust und mit welcher Message du so im Leben unterwegs bist.
Ja, sehr gerne. Also Andreas Hüthwohl ist mein Name. Ich bin gelernter Winzer. Ich habe Weinbauönologie studiert in Geisenheim und in Udine in Italien und bin seit fast 11 Jahren jetzt hier im Weingut von Winning als Stefans rechte Hand, sitzt jetzt auch zufällig rechts von ihm, passt genau, und am Anfang viel mehr im Keller, mittlerweile aber auch seit 10 Jahren verantwortlich für den Export, das heißt, ich bin derjenige, der in der Welt unterwegs sein darf, der unsere Weine zeigen darf, der gut essen und gut trinken darf, überall, was nicht Deutschland ist. In Deutschland bin ich relativ wenig unterwegs, muss man sagen. Und sonst halt alles, was dazugehört. Also ich verstehe mich da auch als Winzer. Ich bin dann nicht irgendwie als Sales Manager unterwegs, sondern als Winzer. Kann ich auch mit voller Berechtigung tun. Und hier im Weingut ja, im Herbst bin ich immer noch so viel wie möglich mit dabei im Keller, sonst übers Jahr ist es nicht so viel. Jetzt in den letzten anderthalb Jahren war es wieder etwas mehr, aus bekannten Gründen, war auch mal wieder im Weinberg mit dabei, auch das war toll. Aber sonst, was Verkostung angeht, also ich habe viel meine Nase und meinen Gaumen und meine Hände ganz eng dran, bin aber sonst viel in der Welt unterwegs.
Danke. Stefan. Ja, mich hat es Ende der 80er zum Wein hingezogen. War ein Weingut bei meinem Großonkel, da habe ich als Kind immer mitgearbeitet, war in der Südpfalz bei Bergzabern. Und so war Wein immer ein Thema. Aber als ich Zivildienst gemacht habe, das war 91, da bin ich auf einmal wertvollen Weine begegnet. Ich nenne es mal wertvolle Weine. Damals waren die noch vergleichbar günstig, man hat sie aber als teuer empfunden. Und das war, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Drogen nicht aus, aber wie so ein Schuss Heroin auf den Geschmackspapille. Ich bin auf Wein hängen geblieben und habe mich dann immer weiter vertieft. Und irgendwann in meinem Studium in Mannheim, ich habe da Betriebswirtschaft, Erziehungswissenschaft und Politik studiert. Und es gibt einen Abschluss Diplom Wirtschaftspädagogik, den ich sogar geschafft habe. Und während dieses Studiums bin ich in einem Weinladen durch, war fasziniert. Und da habe ich dann gearbeitet. Das war mein Ziehvater, der Thomas Boxberger. Und da wurde ich geschliffen auf Weine, die man heute nicht mehr bezahlen kann. Und ich hatte das Riesenglück, die alle noch trinken zu dürfen. Und es hat mich so bewegt, dass ich nicht irgendwas mit Betriebswirtschaft oder Lehramt zu tun haben wollte, sondern Wein machen wollte.
Und das hat sich nie mehr geändert.
Das hat sich bis heute geändert. Ich habe da eine Winzerlehre nämlich gemacht beim Joachim Heger, der da einem mit dem Studium eigentlich den umgekehrten Weg. Beim Andreas war es ja Lehre, dann Studium. Bei mir war es also Studium, dann Lehre. Aber ich wollte diesen Beruf bzw. Wein machen und kam über die Station Burgund, Saar, nahe hier in die Pfalz. Und da bin ich seit 2007 im November.
Und wie es dann weiterging, reden wir gleich noch weiter. Ich will euch jetzt mal ein paar Bälle zuschmeißen. Und jeweils eine ganz kurze Antwort, die so assoziativ auch ist. Andreas, Jura.
Habe ich studiert. Die Weine, ein Semester allerdings nur. Die Weine, spannend.
Burgund.
Mit Schuld, dass es mich hier gibt und dass es von wenigen gibt. Hat mich geprägt.
Handwerk.
Total wichtig. Ohne das geht nichts. Das ist das Fundament.
Naturwein.
Warum nicht?
Biodiversität.
Auch extrem wichtig und das Fundament großer Weine sind die Trauben. Und ohne Biodiversität gibt es das nicht.
Zukunft der Monokultur im Weinbau.
Keine, hat auch noch nie eine gegeben.
Holzfass.
Ja, von Winning.
Ästhetik.
Sehr gern auch weg vom Standard, aber bitte, ja.
Trinkfluss.
Da fehlen mir fast die Worte, weil es so essentiell ist. Also ein Wein, der keinen Trinkfluss hat, wird nicht getrunken, Ausrufezeichen.
Stefan, gibt es gesprächige Weine?
Ja, ich komme ins Schwärmen. Ich komme, wenn ich verkostet habe, früher war ich in Bordeaux, habe ich geschrieben, eine ganze Seite. Wenn Wein mir nichts gesagt hat, konnte ich nur hinschreiben, ist okay, Punkt. Ja, es gibt sehr gesprächige Weine.
Ich habe gehört, dass ihr beide Quereinsteiger in dieses Metier seid. Und nun stellt sich mir die Frage, wie kann es sein, dass zwei Quereinsteiger einem so renommierten Betrieb vorstehen?
Trifft auch nicht zu. Ich bin Späteinsteiger. Ein Quereinsteiger ist ja jemand, der das nicht gelernt hat und in den Beruf sich einlebt. Ich habe mich während meinem Studium erstens brutal eingelebt und auch mein Geld damit verdient während des Studiums und dann den Beruf erlernt und dann kam ich über vier Stationen hierher. Und Andreas, bei dir, erklär's.
Ja, ähnlich eigentlich. Ich habe ein paar Stationen vorher gemacht, aber als ich in Geisenheim war, bezeichnete man alle diejenigen, die nicht in einem Betrieb aufgewachsen sind, als Quereinsteiger, was eigentlich absurd ist.
Komische Formulierung.
Was eigentlich absurd
ist. Quereinsteiger ist eigentlich wirklich jemand, der aus einem anderen Beruf kommt, aus einem ganz anderen Metier und dann Fuß fasst in was Neuem, ohne jetzt diese klassische berufliche Bildungslaufbahn, welche auch immer, durchschritten zu haben. Das ist für mich ein Quereinsteiger, was Tolles ist. Aber ich sehe mich als Späteinsteiger.
Ja, so kann ich
mich eigentlich... Ich bin eine Schlafmütze.
So kann ich mich eigentlich auch sehen. Also ich habe ein paar, wie gesagt, vorhin schon ein Semester Jura studiert, bis ich wusste, das ist gar nichts für mich. Die Denkweise ist nicht meine Denkweise. Und dann war es schon die richtige Richtung, dann war es ein paar Semester Biologie. Mhm. Und von da habe ich mich dann auf die Wurzeln besonnen und habe Familie, habe Wurzeln im Weinbau und auch in der Pfalz, in Neustadt. Und bin dann, ja, über die Lehre zum Studium gekommen, aber auch da, ich habe den Beruf erlernt, deswegen kam ich schon als Winzer-Lehrling, also als gelernter Winzer nach Geisenheim. Und ja, wenn dann manche sagen, ja, Quereinsteiger, wenn ich im Weingut aufwächst, das ist natürlich fast schon diskriminierend.
Also wenn man als Gelernter und du Studierter und ich gelernter Winzer den Beruf ergreift, ist man ein klassischer Einsteiger, ja, wenn auch bei mir spät, bei dir normal, denke ich.
Also auch wenn jetzt Späteinsteiger passender scheint, ist es doch, habe ich doch die Frage, mit welchen Inspirationen habt ihr denn damals doch nicht den alten, den ursprünglich anvisierten Weg gewählt, sondern was war da ausschlaggebend, dass ihr irgendwann, du hast es ja schon angedeutet,
ja, ein bisschen pure Leidenschaft.
Leidenschaft.
Diese Gesprächigkeit oder diese Faszination, die einem im Kopf abspielt, oder dieses drogenhafte Genusssucht, die ich nun mal habe. Ich bin überhaupt kein Trinker, ich bin nicht alkoholsüchtig. Mir wäre es lieber, die Weine würden mich weniger beschwipst machen. Ich brauche das nicht, aber ich liebe diesen Genuss und das hat mich in den Beruf gebracht. Fertig aus, nichts anderes. Es gab keine andere Ursache und Motivation als den Genuss.
Und das war auch alternativlos?
Nee, ich bin flexibel. Ich habe auch andere Hobbys, also von daher gesehen, nein, es ist keine zwanghafte Sache gewesen. Es war einfach ein leidenschaftlicher Entschluss, es zu probieren, es hat geklappt. Das ist ein Riesenglück im Leben, glaube ich, wenn man gesund ist und wenn man einen Beruf ausüben darf, der einem glücklich macht. Und ja, ich habe das Glück gehabt.
Und bei dir?
Bei mir war es etwas anders tatsächlich. Also ich kam dann von Biologie und das hat mich fasziniert, also die Natur hat mich fasziniert. Und hatte auch zwischen Jura und Biologie, ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und habe dann da mal ein paar Monate auf dem Bau in Duisburg geschafft und habe richtig, richtig Knochenarbeit da gemacht und auch das habe ich gerne gemacht. Und dann habe ich überlegt, was willst du eigentlich, und wollte gerne draußen sein, wollte mit der Natur zu tun haben, wollte aber auch die Möglichkeit haben zu reisen und mit Menschen zu tun zu haben. Und da hat dann alles hat sich irgendwie dann so auf den kam beim Weinbau irgendwie zusammen und dann eben die Verwandtschaft und die Wurzeln da drin. Und so hat es mich von der Seite irgendwie hingezogen und die Weinbegeisterung und Weinleidenschaft hat sich dann tatsächlich erst entwickelt. Also witzig eigentlich.
Sicher seid ihr euch ja bewusst, dass wir im Moment im Grunde genommen eine ganz hochspannende Zeit erleben rund um das Thema Wein. Die Stile verändern sich, es wird sehr viel experimentiert. Wir haben eine junge, begeisterte Winzerschaft, wie vielleicht, ich weiß nicht, ob das jemals schon so war. Was sind für euch heute die wirklich spannenden, fesselnden Themen? Die, wo ihr sagt, da ist Feuer drin und die haben auch Zukunft.
Ich bin da sehr konservativ, muss ich wirklich zugeben. Feuer drin und Zukunft hat wirklich der nachhaltige, naturrespektierende Weinbau, ob mit oder ohne Bio-Siegel, ob mit oder ohne Biodynamie. Es muss nachhaltig sein. Wir versuchen da einen besonderen Weg. Und bei den Weinen an sich fasziniert mich ein großer, langlebiger Chardonnay, der nicht zu früh Honigtöne abkriegt oder vor sich hinwelkt. Mich interessieren Rieslinge, die eine tiefe Würze zeigen, nicht nur Frucht. Ich liebe Frucht, aber auch da kann auch gern oder muss mehr sein. Und da haben wir definitiv, das ist völlig richtig, Wolfgang, da haben wir die größte Vielfalt an Qualität, Tiefe, Breite, Höhe jemals. Da bin ich mir ganz sicher. Auch wenn ich jetzt erst knapp 49 Jahre alt bin. Die anderen Dinge, die du vielleicht meinst mit Naturwein oder Maische vergorene Sauvignons, die sind interessant. Aber wenn ich das anschaue, wo ich die größte Leistung sehe, dann ist es zum Beispiel, nimm das Thema Burgund, da ist man vor 25, 30 Jahren hingefahren und es war das berühmte Minenfeld, was Michael Broadbent ansprach. Und das ist es ja schon lange nicht mehr. Der Spruch wird immer wieder aufgeführt, das stimmt nicht. Den Leuten kann das zu teuer sein, völlig verständlich, ist es mir in weiter Strecke mittlerweile auch. Aber das ist kein Minenfeld, da ist eine Qualitätsdichte, die ist sagenhaft. Und da waren auch diese jungen Kerle in den 90er Jahren und vielleicht mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung das Gleiche in Deutschland. Diese junge Generation oder auch die, die jetzt älter wurden, nimm den Werner Knipser, der war auch mal jung, oder den Joachim Heger am Kaiserstuhl, und die Jungs haben auch Vollgas gegeben. Also das zieht sich schon lange hin, schon seit vielleicht Ende der 80er, dass dieses Qualitäts- und Kulturwunderwein in Deutschland auch wieder auflebt. Aber diese Breite, diese Vielfalt, das ist halt gewachsen, ja. Aber die Jungs, die ich gerade erwähnt habe, die waren die Impulsgeber.
Absolut.
Nach einer schwierigen Zeit und vor allen Dingen, Achtung, nicht nur in Deutschland. Diese schwierige Zeit war im Bordelais, die war im Burgund. Von der Loire reden wir gar nicht. Und Jura kannte kaum jemand. Da muss man Deutschland gar nicht unter den Scheffel stellen. Diese 70er, 80er Jahre waren weder in Qualität noch in Vielfalt zu vergleichen mit heute.
Stimmst du ihm zu, weitestgehend?
Weitestgehend. Ich habe kaum was hinzuzufügen. Ich bin auch, mich faszinieren die Klassiker, weil sie eben Klassiker sind und weil sie sowohl eine wahnsinnige Vergangenheit als aber auch Zukunft haben. Und das Spannende ist da, wie eben die Klassiker Klassiker bleiben und mit sich vielleicht einem ändernden Klima, aber das passiert ja immer, sich ändernden Bedingungen immer noch im Kern das bleiben, was sie sind, eben Botschafter herausragenden Terroirs, und das sind ja die Klassiker, sei es Bordeaux, sei es Burgund, sei es Barolo oder die Champagne oder eben die Pfalz oder die Mosel, dass das so bleibt. Und dann gibt es natürlich immer Dinge, die kommen und gehen, und das ist spannend und das macht es spannend, aber was faszinierend und bleibt und bleibend ist, sind wirklich die Klassiker. Also ich bin da auch konservativ und ich bin ein großer Fan der Klassiker, deswegen eigentlich so gut wie nichts hinzuzufügen.
In Parenthese, die Klassiker haben sich natürlich auch verändert. Also nichts ist so sicher wie der Wandel, und wenn wir uns die Entwicklung in Bordeaux, in Burgund angucken, das sind ja nun Klassiker. Da haben wir, allein wenn wir die letzten 40 Jahre mal ins Visier nehmen, von Anfang der 80er bis heute, sehen wir in beiden Gebieten doch große Veränderungen, auch mal Irrwege, wenn man die Wege in Bordeaux mal sich anguckt, mit viel Alkohol und späte Lese und Konzentratoren und. Da hat es also auch, sagen wir mal, Entwicklungen gegeben, wo man gut tut, dass man da wieder zurückgerudert hat.
Da haben aber auch gerade da wieder die Klassiker nicht mitgemacht. Ein Lafite Rothschild hatte keinen Konzentrator. Da müssen wir andere Namen nennen und andere, die emporkommen wollten mit dieser Maschine, die übrigens dann auch gelernt haben, über den Weinbau das zu machen. Das muss man auch wirklich sagen. Das Bordelais, richtig ausgesprochen, mag ja technisch das versierteste und durchdrungenste Weingebiet der Welt sein, aber die haben es auch schon verstanden, ohne den Konzentrator dann diese ja etwas moderneren, dichteren, fülligeren und was Tannine angeht, seidigeren Weine zu machen. Und natürlich, klar, dem strebt die zwei Drittel der Rotweinwinzer dieser Erde hinterher, und das andere Drittel strebt den eleganteren, rassigeren, seidigeren Pinots hinterher. Wenn irgendwo auf der Welt ein Winzer Rotwein pflanzt oder einen Weinberg übernimmt, behaupte ich mal, eins dieser beiden Gebiete, wenn er nicht gerade Syrah in der Hand hat, ist sein Vorbild. Da sind wir wieder bei den Klassikern, die sich, ich habe drei Jahrhunderte Bordeaux probieren dürfen. Ich glaube, dass da eine Linie drin ist, bei den großen Weingütern, die ist einigermaßen ruckfrei. Das sind natürlich Wellen und mal Anstiege oder mal eine kleine Änderung. Aber vor kurzem durfte ich Lafite probieren, bis zurück nach 1805. Und man erkennt diesem Wein heute noch seinen großen Charakter an. Sowohl in Aromatik als auch in Struktur. Das das sind meine Vorbilder. Ich komme wieder drauf zurück, ja. Ich kann mich nicht orientieren an irgendeinem, der eine Reverse-Osmose verwendet hat und heute mit 14 Alkohol und in 5 Jahren schiebt er mit aller Gewalt auf 12 Alkohol runter, was dann im Bordelais auch nicht funktioniert. Und das kann man auf jedes andere Weingebiet der Welt auch münzen. Ich orientiere mich an diesen konstanten Größen, wo ein Weinberg, ein Winzer und auch eine Region prägt. Und dann kommt der Faktor Mensch, das Individuum, und der prägt dann auch wieder. Wir machen andere Weine als der Kollege um die Ecke.
Und euer Vorbild ist ja auch wahrscheinlich namensgebend auch für das Restaurant und hier der Leopold von Winningen. Und die Tradition im Grunde genommen der Deinhards etc. Ist vielleicht jetzt an der Stelle eine gute Gelegenheit, um da nochmal so die wichtigsten Linien aufzuzeigen und dann vielleicht mal einen Cut zu machen an dem Punkt, wo du eingestiegen bist hier, dein Team sozusagen gebildet hast. Also was war vorher, wann und wie bist du eingestiegen, mit welchen Visionen und mit welchen Überzeugungen hast du dann hier das Ding angepackt?
Soll ich die Geschichte kurz versuchen?
Ja, ganz das wäre mir am liebsten.
Also 1718 kam der Ludwig Andreas Jordan, also der L.A. Jordan, aus dem französischen Nordostfrankreich, kam nach Deidesheim, hat ein Weingut gegründet. In der dritten, vierten Generation danach, will nicht festnageln, das kann man alles nachlesen, gab es eine Erbteilung. Es ging über mehrere Jahre, manche sagen, die war ruckartig, aber es wurde wohl das Weingut Buhl und das Weingut Deinhard abgespalten über 2 Töchter. Und im Nachklang gab es nochmal dann vom Jordanschen Gut auf Bassermann-Jordan eine, also man liest verschiedene Quellen, aber das ist wohl der plausibelste Weg. Und dann gab es aus diesem Jordanschen Gut 3 Weingüter. Bassermann-Jordan am alten Standort, dann später als Reichsrat geadelt die Buhls und hier in der 2. Generation dann bedoktert der Dr. Deinhard, Dr. Andreas Deinhard, vorher war es der Friedrich, und der Schwiegersohn von Dr. Andreas Deinhard war der Leopold von Winning und der hat es umbenannt. Das hieß dann Hauptmann von Winningsches Edelweingut. Der Leopold von Winning kam aus dem alten Adel, 800 Jahre alter Adel, aber auch ansonsten wäre es nicht unüblich gewesen, den Namen zu ändern. Das war normal. Aber was er gemacht hat, was viel bedeutender ist eigentlich als den Namen zu ändern, er stand in einer ganz schwierigen Zeit, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, für Innovation beziehungsweise für Qualität. Er hat den Deutschen Weinbauverband mitbegründet in einer schwierigen Zeit, wo die Reblaus noch nachgewirkt hat. Und dieser Verband wurde auch begründet, um den Weinbau zu retten beziehungsweise sich zusammenzutun, um ihn besser zu machen. Heute ist den Verband gibt es immer noch, aber damals war es ein wichtiger Schritt zum Überleben oder um besser zu werden. Und er hat den VDP mitbegründet. Er war Gründungsmitglied und auch Präsident der Abteilung Pfalz. Also auch da und bis heute hat unser Verband eine sehr starke Wirkung in der Weinwelt. Und auch da hat er ein Zeichen gesetzt. Von Anfang an waren wir da Gründungsmitglied. Und deswegen diesen Namen dann wieder zu ändern, mit übrigens mit den Enkelkindern vom Hauptmann von Winning, haben wir dieses Weingut von Winning wieder ganz sauber aufleben lassen.
Das war
2008. 2007 November kam ich hierher und 2008 im Frühling habe ich die Familie von Winning angesprochen und wir haben das Weingut gemeinsam wieder so eingetragen und umbenannt. Und Dr. Deinhard ist als Linie weitergeführt, aber nicht als Weingut. Und ja, ich wurde jetzt 15 Jahre lang gefragt, ob der Name ausläuft. Es gehört zu uns, es ist Teil unserer Geschichte und es spielt im Basisweinbereich eine schöne Rolle, aber das Weingut ist von Winning mit dieser Stilistik, das ist weltweit bekannt.
Und Achim Niederberger spielte ja da eine große Rolle.
Er hat mich gebeten, den Namen zu ändern, das war tatsächlich sein Impuls. Er hat mir fast nichts vorgeschrieben, das ist auch eins der großen besonderen Glückseligkeiten in meinem Leben, dass ich hier wirklich meine Handschrift zeigen durfte und meine Ideen mit einem besonderen Team entwickeln. Und der Inhaber hat das gefördert, aber nicht bestimmt, aber dass der Name geändert wird, das hat er bestimmt. Er hat mich höflich gebeten, einen neuen Namen zu suchen. Und dann kam ich mit den Mitarbeitern drauf, wir hießen mal Weingut von Winning. Und da war es naheliegend. Dann hatten wir sofort die drei Enkelkinder, die auch hier Kunden sind. Die waren in der Kartei, damals noch keine E-Mail-Adressen. Da musste man dann in München anrufen und in Frankfurt. Und in Starnberg, da leben die drei Enkelkinder und es sind ganz, ganz tolle Leute und die haben natürlich gefragt, was wir mit dem Namen vorhaben. Dann habe ich gesagt, ich bin an Qualität interessiert, durch und durch, an nichts anderem und ich möchte dieses Weingut auf jeden Fall weiterentwickeln. Wie die mir sagt man heute so schön. Und die haben dann zugestimmt und das war recht einfach, ja.
Und du bist dann kurz später dazugestoßen?
Also ich habe im Jahr 2009 haben Stefan, Hans Günther Schwarz, der ja mein Stiefvater ist, und ich, wir haben zu dritt den 2008er Jahrgang, das war Stefans erster Jahrgang, im Keller probiert. Da war ich noch in Geisenheim, da war ich noch nicht fertig. Und da, ich weiß noch genau, wir waren hier unter der Villa, hinten im Eck im Keller, haben da, glaube ich, es war Langmorgen oder Kieselberg, probiert und ich war wie vom Donner gerührt und habe gewusst, dass...
Es also, war Kalkofen und Langenmorgen.
Ja, ich wusste, ich will nirgendwo anders hin. Genau das, also das hat mich vollkommen fasziniert und dann zum Herbst 2010, im August 2010 habe ich dann angefangen.
Okay, und Stefan, wie war damals doch mal zurück deine, wie bist du angetreten? Du hast gesagt, ich bin an Qualität interessiert, okay, aber da muss ja mehr Plan noch geben, als nur an Qualität interessiert zu sein. Die kann man auch auf verschiedenen Wegen umsetzen.
Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz besondere Frage. Ich habe nämlich da ganz einfach das gemacht, was ich, als ich in Burgund war oder in Bordelais oder auch in Italien, habe ich die Winzer, als ich noch nicht wusste, ob ich den Beruf ergreifen will, Löcher in den Bauch gefragt. Ich wollte wissen, wie die das machen. Warum schmeckt der eine Wein so, der andere so? Was ist die Ursache? Da könnte man jetzt tief ins Detail gehen, sowohl organoleptisch, geschmacklich oder gar chemisch. Ich habe auch mal Chemie und Biologie studiert, bevor ich auf BWL gewechselt habe. Also ich war da sehr, sehr interessiert. Wo kommt was her? Warum ist etwas so? Und in diesen Fragen hat sich für mich rauskristallisiert, dass die Weine, die mir schmecken, wenn die Zuhörer wissen wollen, welche ganz besonderen, nenne ich Forster Pechstein, Riesling U500 oder auch Sauvignon Blanc 500, das ist mit drei Beispielen genannt, was mich am meisten auch bei großen Chardonnays oder Sauvignon Blancs fasziniert hat an Biss und Tiefe und Würze und Wildheit und einer Extraktsüße, also nicht Zuckrigkeit, sondern eine Extraktsüße. Das hat mich umgehauen und ich wollte dann einfach Rieslinge und in kleiner Menge hatten auch Chardonnay und Weißburgunder und dann auch Sauvignon gepflanzt. Ich wollte die Weine so haben, weil sie mir so schmecken. Das war keine strategische Ausrichtung auf eine vermeintliche Marktlücke oder irgendwas. Und es ist nun mal ein Fakt, dass alle Weine, die ich so mochte und die so schmecken, aus dem Holzfass kommen. Ob das jetzt 500 Liter waren oder 300 Liter oder 228 oder von mir aus auch ein Stückfass von 1200 oder Doppelstück 2400. Es ist egal. Um diese Haptik und um diese chemisch-biologische Reaktionen bei einer Gärung auszulösen und auch beim Ausbau im Nachklang der Gärung, muss man diese Weine halt in ein Holzfass legen und sie da, dort auch drin liegen lassen, auf der Hefe, bis sie gefüllt sind. Das habe ich auch ohne Studium und vor der Lehre schon begriffen, dass es darum geht. Und alles andere hat mich, wenn auch höchstens beiläufig, interessiert.
Du willst also, da hast du das Holzfass nicht eingesetzt, habe ich rausgehört, um sozusagen Fremdaromen in das Fass, in den Wein zu bekommen, sondern dir ging es um eine Feinjustierung von oder eine Balance zwischen Oxidation und Reduktion.
Ja, exakt. Oh, großartig, da muss ich gleich drauf zurückkommen. Also gehen wir mal aufs Aromatische. Ich mag diese Brise de Bois, dieses Röstige. Ob das jetzt ein heller, bitte kein verbrannter Kaffee ist, helle Obertöne von Kaffee, Ingwer, Kardamom, Kokos, auch schöne Aromen. Vanille ist nicht ganz so meins, das hat auch oft mit nicht ganz so optimalem Umgang mit dem Fass zu tun, sowohl beim Toasten oder auch bei der Lagerung. Also Vanillin ist ein bisschen komisch, könnte man jetzt auch in die Details gehen, warum. Aber diese anderen Aromen finde ich faszinierend. Sie passen bei uns zu manchen Rieslingen, aber in der Breite unserer holzausgebauten Rieslinge ist das Holz mehr oder weniger im Hintergrund, was Aromatik angeht, aber strukturell in der Öffnung der Aromen, der Phenolik, der Struktur des Weins, der Salzigkeit und so weiter, was man alles für Begriffe da verwenden kann, da ist das Holzfass wirksam, auch wenn es nicht nach Holz schmeckt. Das ist ein Fakt. Aber die Weine haben natürlich nicht ganz diesen Punch. Und auch in der Reife entwickeln sie sich anders, wie wenn ich ein neues Fass nehme. Das prägt einen Wein auch, was Reifepotenzial und aromatischer Weg angeht. Es ist ein komplett anderes Leben. Einmal bist du Eskimo und das andere Mal bist du Beduin in der Wüste. Die führen ein unterschiedliches Leben und ein Stahltank und ein gebrauchtes Fass und ein neues Fass kicken dich auf einen anderen Kontinent. Es ist einfach so. Und die Grenzen sind natürlich fließend, logisch. Und es kann auch ein Wein aus dem Stahltank eine unfassbar geniale Struktur haben und ein Holzfasswein gibt es etliche, wo man es nicht rausschmeckt. Und das ist alles Faszination Wein. Jetzt sag mal nur schnell das andere, das war hochinteressant, was du gesagt hast.
Oxidation, Reduktion.
Ja, genau. Das war vor 25 Jahren, als kleiner Student bei der Firma Extra Bremer in Mannheim habe ich gearbeitet. Und der Thomas Boxberger war auch immer interessiert an diesen Hintergründen. Der hat mich da auch eben mitgeführt, diese Fragen zu stellen und das zu verstehen. Die Faszination, dass man auch hinterfragt, wie ist denn der gemacht? Und er hatte mal von einem Winzer erzählt bekommen, das habe ich nie wieder aus dem Kopf gekriegt, weil ich auch gut in der Schule war, in Chemie und Biologie und dann auch das vorher noch studiert hatte, kurz bevor ich nach Mannheim kam, das Spiel von Reduktion und Oxidation. Es ist nämlich ein Irrglaube oder ein Standardspruch in der Welt, dass Stahltankweine reduktiv sind und Holzfass ausgebaute Weine oxidativ. Ich sage es mal ganz provokant, das ist absoluter Unfug. Das ist absoluter Unfug. Das kann man sogar einfach chemisch belegen, da muss man gar nicht viel erklären und argumentieren. Da misst man die Reduktone und Ruhe ist. Reduktone ist die Anzahl der Moleküle, die kann man messen, die Sauerstoff aufnehmen können, die einen Wein reduktiv machen. Ob er dann reduktiv schmeckt, ist was anderes, aber Reduktone sind da. Und da kann man auch den Schwefel abtrennen und dann misst man die reinen Reduktone. So. Und Holzfass ausgebaut, Weine zeigen im Allgemeinen ein höheres Potenzial für diese Reduktone als ein Stahltank ausgebauter Wein. Ist nun mal so, hat auch mit Phenolen zu tun, was sehr, sehr stabile, langlebige Reduktone sind. Und dieses Spiel, dass eben Sauerstoff hinzukommt im Holzfass während des Ausbaus, führt wohl dazu, dass man sagt, es ist der oxidative Ausbau. Aber dann sage ich, okay, dann lass es der oxidative Ausbau sein, aber am Schluss habe ich trotzdem, wenn ich es richtig mache oder wenn ich möchte, reduktivere Weine, weil dieser Sauerstoff, der im Ausbau und auch in der Gärung stärker hinzukommt als beim Stahltank, das ist das Bindeglied, dieses Sauerstoffmolekül für zwei Phenole und das wird zu einem Polyphenol. Es gibt nur noch eine Ethanalbrücke, das kann in der malolaktischen Gärung am meisten entstehen, aber im Großen und Ganzen reden wir bei verketteten, wertvollen Polyphenolen, also diese ganz, ganz gesunden und strukturgebenden wunderbar komplexen, langkettigen Moleküle, die brauchen den Sauerstoff. Und dann ist das Ganze aber plötzlich reduktiv. Der Sauerstoff kommt hinzu und das ganze Ding wird reduktiver. Und diese Wellen im Ausbau, die schmeckt man auch. Und dann kommt noch die Hefe hinzu, die reduziert auch. Die Hefe frisst Sauerstoff. Das ist auch ein Fakt. Und ich kann halt nun mal im Holzfass viel länger auf der Hefe bleiben als im Stahltank, weil im Stahltank fehlt der Sauerstoff oder die Öffnung des Hefegelegers, die würde anfangen zu stinken, die würde anfangen zu verrotten wie in einem Tümpel, in dem kein Sauerstoff da ist. Und dieser Hefeausbau, der im Holzfass also besser gelingt, weil die Hefe meistens nicht anfängt, unangenehm zu riechen. Sie macht eine Autolyse mit einem leichten Eintrag von Sauerstoff. Aber die Hefe ist dann wieder reduktiv wirkend. Genau wie die Phenole, die aus dem Holz kommen oder auch aus der Beerenschale kommen oder aus den Kernen oder von den Stielen, kommen ja überall her Phenole. Und im Holzfass gelingt das am Schluss eine reduktive chemische und aromatische Stabilität entsteht.
Habe ich was gelernt und ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch der Keller, also die Umgebung des Fasses, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Mikroflora etc. ebenfalls noch ein beeinflussender Faktor sind.
Das kann man bestimmt auch messen. Die Flora in einem Stahltank, wenn ich den sauber geputzt habe, gegen Null geht es nie, nicht mal in Operationen zählen, das wissen wir ja leider. Aber ich denke, wir reden da um Faktoren 1000 oder 10.000, Vorfindbarkeit von Hefen, Bakterien und sonstigen Lebewesen angeht im Holzfass. Ist nun mal so.
Andreas, wie hast du das Klima hier, welche Inspiration oder welche Begeisterung ging von deinem Kollegen Stefan Attmann aus, als du hier dir die Frage gestellt hast, will ich hier Teil dieses Teams werden, will ich hier an diesem Projekt von Winning mitmachen?
Ja, ich habe es erstmal gar nicht so als Projekt irgendwie empfunden, sondern als, da war es dann wirklich so, wie Stefan am Anfang beschrieben hat, da hat mich in erster Linie der Wein fasziniert und absolut mitgenommen. Und das hatte ich noch nie probiert. Ich hatte so einen Riesling noch nie probiert. Und es war ja genau die Zeit, als das sehr kontrovers diskutiert wurde. Heute sagt man neudeutsch Shitstorm. Da waren wir ja im Auge des Shitstorms sozusagen. Riesling im Holz, was macht Attmann da? Und dann habe ich mir gedacht, genau das ist ja gerade lang erzählt. Also ich wollte Teil dieser Weine sein, ich wollte hinter den Weinen stehen. Wir haben uns von Anfang an super verstanden. Und ich war ja, wie gesagt, noch in Geisenheim. Ich war noch gar nicht fertig. Es gab auch gar keine Stelle sozusagen. Also es gab ja, Stefan hat ja niemanden gesucht, sondern es hat sich dann alles irgendwie, hat sich dann so gefügt und entwickelt und ich wollte dabei sein. Das hat mich fasziniert. Und auch, man hat es ja sicherlich jetzt gerade bei der vorgehenden Frage gemerkt, auch natürlich hat mich das Potenzial, man lernt ja jeden Tag, oder ich habe da bei dem Probieren mehr gelernt als, auch da ist jetzt provokativ, ich sage es trotzdem, als in einem Semester Geisenheim. Ja? Und von daher habe ich gedacht, ja, absolut, in jeder Form will ich da dabei sein. Das Klima super, weil eben, ich will es nicht Aufbruchstimmung nennen, sondern es war was los, es waren spannende Weine, es war anders und es hat einfach für mich in jeder Hinsicht gepasst und das tut es auch 10 Jahre später noch. Mhm.
Heute wirkt es fast logisch, dass er in der ganzen Welt rumreist und diesen Virus oder diese Begeisterung mitteilt, aber auch da beim Andreas ist es der Beleg. Es ist, schön hat er es gesagt, es ist gefügt. Es ist nicht konstruiert. Wenn mich einer vor 14 Jahren gefragt hätte, wie willst du es machen? Klar, man hätte ein paar Dinge benennen können, auf die man Wert legt, menschlich wie fachlich oder auch im Umgang mit Kunden und mit dem Wein. Aber wenn im Fokus eine Leidenschaft steht und ein Geschmacksbild, hinter dem man steht, lässt man sich auch von einem Shitstorm nicht aus dem Tritt bringen. Es war mir im Grunde egal, ich hatte keine Angst. Ich habe daran geglaubt, dass es genug Menschen gibt, denen das gefällt. Und allen gefallen zu wollen, heißt im Mainstream unterzugehen. Dann kann man vielleicht auch ordentlich in Ruhe leben, aber es ist auch im gewissen Sinne langweilig. Es ist selbst so langweilig vielleicht, wie der Wein auf einen Weinfreak wirkt. Langweilig ist ja auch relativ.
Du hast sehr genau gewusst, welchen Weinstil du hier produzieren willst. Qualität und auch Stilistik, hattest du ein klares Bild davon. Und die nächste Frage, die sich natürlich logischerweise anschließt, wie willst du dieses Projekt dann umsetzen? Ja? Also im Weinberg müssen ja bestimmte Vorarbeiten gemacht werden, im Keller müssen bestimmte Voraussetzungen geschafft werden, dass am Ende das rauskommt, was dir vorgeschwebt hat. Und du brauchst, vielleicht hast du das nicht direkt gedacht, aber spätestens dann, als er dazu kam, also auch ein Team tut der Sache gut, dass da quasi dieselbe Begeisterung mit sich herumträgt und in die Welt rausposaunt, die du auch lebst.
Klar, es gab und gibt hier es gibt viele bedeutende Leute hier, da bin ich sehr dankbar drum. Aber es gab zwei bedeutende Leute schon bevor ich kam. Das war der Kellermeister Kurt Rathgeber, seit 2002, 2003 im Betrieb, also 5 Jahre bevor ich kam. Und knapp 2 Jahre bevor ich kam, Joachim Chalier, Außenbetriebsleiter. Mhm. Also der Chef der Weinberge und der Chef im Keller, die waren da. Und ich habe mit beiden sofort ganz offen gesprochen, habe meine Leidenschaft und meine Emotionalität ins Spiel gebracht und habe dem Außenbetriebsleiter dann vorsichtig, fragend, erörternd, schrägstrich fordernd gesagt, ich möchte kein Roundup, heute in aller Munde. Glyphosat ist der Begriff, den man der Presse hört. Ich bin stolz drauf, ich habe 3 Weingüter geleitet, ich habe das noch nie verwendet. Es war damals vor 15 Jahren genauso bekannt eigentlich, was das Zeug macht. Und selbst in der Steillage habe ich keinen Round abgespritzt, als ich an der Saar war. Und darum hatte ich ihn gebeten. Es wurde hier nicht systematisch eingesetzt, aber so nach dem Motto, wenn man es braucht, kann man es mal verwenden. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nie wieder sehen. Hat er gesagt, sofort d'accord, also einverstanden. Ein weiterer Punkt war Kunstdünger, da war er eigentlich auch einverstanden. Und ein weiterer Punkt war keine Fräse, also den Boden nicht zerkrümeln, zerstäuben, sondern ihn aufzulockern über einen Grupper oder über eine Ecke aber oder irgendwelche Schaarpflüge, was auch immer man verwendet. Aber die Fräse an sich ist, außer wenn man eine Einsaat macht für Primel oder Gladiolen, keine Ahnung, ist eine Fräse schon ein brutales Gerät, zerstückelt alles, auch den Regenwurm, und drunter entsteht so eine Schicht. Ich habe ihn gebeten, das zu lassen. Er meint, ja, manchmal, wenn man diesen das macht, sag ich, gut, dann frag mich, dann sehen wir es, wie man es dann macht. Ich glaube, es gibt gar keine mehr bei uns, weiß nicht. Und das war so ein Punkt, den habe ich angesprochen. Und beim Kurt Ratgeber im Keller mir gewünscht, dass wir Holzfässer einsetzen. Und das Großartige war auch bei ihm, dass er gesagt hat, ja, das mag er. Also ich hatte mit dem Kellermeister durchaus mal eine Diskussion über Schönungsmittel, Bentonit, was wir auch komplett weglassen, bis auf einmal in 10 Jahren, wenn irgendein Wein zu einer Eiweißtrübung neigt. Also da erzähle ich jetzt keine Schauermärchen, aber was weiß ich, von 1000 gefüllter Weine ist es dann einmal bei einem Wein, der halt in Übersee stabil sein muss. Und da war ich mir mit dem Kurt Ratgeber auch in weiten Zügen bald einig, um was es geht. Und wer wissen will, was das ist, der kann von wenigen seit 2008 probieren, weil wir haben das gleich gemacht. Da bin ich großer Freund davon, dass man nicht 5 Jahre wartet, wenn man noch 20 oder 30 Jahrgänge vor sich hat und man wartet 5 Jahre, dann hast du schon mal 20% verdummbeutelt deiner Zeit. Ja.
Und du hast von Fässern natürlich gesprochen, die wurden in großem Stil ja wahrscheinlich angeschafft, es mussten neue Fässer besorgt werden. Und da stellt sich ja erstens die Frage, woher kriege ich sie und wie sollen sie gefertigt sein?
Die sollen auf jeden Fall luftgetrocknet sein, die Dauben, und gerne 2 bis 3 Jahre und gerne in einer Gegend, wo es nicht so viel regnet. Also es ist halt ein Unterschied, ob ich die Dauben im tiefen Schwarzwald trockne, wo es 1000 oder 1005 mm regnet im Jahr, oder ob die im Burgund an der Côte d'Or liegen bei 300, 400, 500 mm. Das ist ein Riesenunterschied, wie sich das Holz entwickelt. Meine Erfahrung ist, dass man da in den klassischen Gegenden in Frankreich geniales Holz bekommt. Selbst wenn die eine schwäbische oder eine Pfälzer Eiche kaufen auf dem Markt und dann da unten halt als französische wieder auf den Markt bringen, ist es nicht schlimm, wenn die Holzqualität stimmt. Mir kommt es auf die Qualität an. Mhm. Oft steht da drauf Allier, Trancé, Vogeseneiche, Vosges, Bertrange, alles Mögliche gibt es da. Die ehrlichen oder die meisten Tonneliers sagen, das ist ein Typ inzwischen. Und nicht die Herkunft. Ich glaube, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass der Wald des Trancé oder des Alliers sonst weg wäre. Also die bedienen sich überall und ein professioneller Fassmacher erkennt, was er da vor sich hat, wie feinporig das ist, und er trocknet es richtig und er toastet es richtig. Und darauf lege ich Wert. Langsam toasten mit möglichst geringer Flamme oder nur die Glut und dann lieber eine Stunde oder 1,5 Stunden toasten statt 20 Minuten.
Gibt es das schon in der Region, dass es Küfer gibt, die das können?
Ja, also unsere großen Holzfässer von Ralf Matern, da haben wir einige Doppelstück, 2400 Liter, da haben wir einen ganzen Keller voll, 2 Dutzend, und die hat er da einen halben Tag bis ganzen Tag auf der Flamme. Also das ist halt auch wie beim Kaffee, es gibt die kleinen Röster, die sich Zeit nehmen, und es gibt die industrielle Hoppla-di-Hopp-Variante, die ist halt billiger. Und wenn man diesen verbrannten Kaffeeton will oder diese komische verkogelte Bitterkeit oder diese verklebte Schokolade, es ist schwierig zu beschreiben, es ist eine ganz unangenehme Art von Bitterkeit, finde ich. Und ich mag Bitter. Bitter gehört dazu, zu unserem ganz wertvolles Element in unserem Geschmacksbild. Ja? Nur Kinder mögen es nicht, aber Erwachsene haben eigentlich einen Zugang zu Bitter. Aber diese Art von Bitterkeit, von billiger, einfacher Holzfässer, die mag ich nicht. Also zwischen trockenen Papiertönen bis hin zu verbranntem Kaffee, würde ich sagen, ist das Unangenehme. Und das Angenehme ist heller Kaffee, eine angenehme Schokoladigkeit, ein Hauch von Kokos und Mandel oder gebrannte geröstete Haselnüsse, solche Dinge bringt ein gutes Holzfass mit ein. Und das ist auch sehr langtragend. Nach 4, 5 Jahren baut sich das alles um. Wenn man das nicht geübt ist, erkennt man fast nicht mehr das Holz, aber wenn man geübt ist, weiß man den Unterschied zu einem Nichtholzfass ausgebauten Wein auch dann zu schmecken. Und klar, da muss man im Austausch stehen mit den Küfern, intensiv. Wir haben deutsche Küfer, wir haben ein halbes Dutzend französische.
Und du hast vorhin, Andreas, von einem Shitstorm gesprochen, der damals auf euch eingeprasselt ist, nachdem dann die ersten, ja mal, so ausgebauten, mit Holz in Kontakt gekommenen Rieslinge vor allen Dingen, dass man das bei Chardonnay und anderen eher gewohnt war, ist eine andere Sache, aber beim Riesling, den hat es sicherlich da betroffen. Und wie waren dann die Kollegenreaktionen, wenn du so unterwegs warst, wenn ihr gesprochen habt, ich muss jetzt nicht Namen nennen, aber wenn du so dich getummelt hast da in der Welt, auch hier in Deutschland bei Veranstaltungen, wie liefen da so die Gespräche über das, was ihr da macht, ab?
Ja, man begegnet sich ja immer, immer freundschaftlich und bedingt offen, würde ich mal sagen. Und so direkt hat keiner gesagt, was macht ihr denn da eigentlich? Aber ich habe im Nachhinein von einem sehr guten Freund eine Geschichte gehört. Auf meiner ersten Tour in Amerika, da standen wir nebeneinander, Tisch an Tisch. Ich kann ihn ja auch nennen, das ist der Andreas Spreitzer vom Rheingau. Und da hat er mir erzählt, da hat er gedacht, Mensch, der arme Bub, jetzt steht er da, der junge Bub, und hat da so Holzweine, die kann doch kein Mensch, die kann doch kein Mensch wollen. Und dann irgendwann hat er gesagt, ah, komm, jetzt geht er mal hin und probiert mal. Und hat er gesagt, hoppla, das ist ja gut. Und der Rest ist Geschichte. Also ich glaube, die Leute, die sich mit Wein auskennen, und das sind sowohl Kunden als auch Kollegen, haben sich dann ganz schnell gedacht, ah ja, da geht es also hin, das ist ja gut. Und es gab natürlich viele, und es gibt die immer, die sich aufregen wollen, die brauchen irgendwas, um sich auch selbst irgendwie mit Sinn zu erfüllen, ist sich auf irgendwas zu stürzen, was vermeintlich komisch ist, was aber nicht unbedingt fundiert ist und nichts mit Qualität oder, da geht es gar nicht um die Sache eigentlich, es geht gar nicht um das Produkt, sondern es geht um irgendeine Story und es geht um irgendein Dogma. Und ja, ich glaube, das hat sich dann über die Jahre gelegt. Ich glaube, man sieht überall jetzt ein paar Holzfässer, sicherlich nicht in der Konsequenz, wie man sie hier sieht. Ich will auch nicht sagen, dass da ein Paradigmenwechsel unbedingt stattgefunden hat, aber in gewisser Weise schon. Also das hat schon einen Einfluss gehabt auf die Weinwelt und auf die Weinszene in Deutschland, würde ich sagen, dass und das will ich auch behaupten, da lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, dass das nicht unbedingt der Stil und die Qualität der Weine waren, sondern der Erfolg der Weine. Hat dann einigen Leuten, einigen Kollegen vielleicht zu denken gegeben, die haben gesagt, okay, das funktioniert, aha, jetzt sind die da schon wieder, das mache ich jetzt auch.
Ja, der Erfolg eines anderen macht auch sicherer. Manche sind halt einfach unsicher und wissen gar nicht, was sie wollen. Die eilen nicht, aber die gehen gemütlich den Trends hinterher. Dann ist man halt im ruhigen Fahrwasser.
Schön formuliert.
Ja. Es ist auch ein normaler menschlicher Reflex. Ja. Wenn man halt neugierig ist und ein bisschen abenteuerlustig wie ich, dann langweilt einem das. Ich würde keinen anderen gern nachahmen. Aber was ich ganz wichtig noch sagen wollte, alles was der Andreas sagt, finde ich großartig formuliert. Ich möchte nur eins hinzufügen. Gerade die Spreitzers im Rheingau hatten schon immer, weiß ich nicht, aber schon als ich noch als Student unterwegs war und auf der Prowein mal probiert hat, hatte Andi Spreitzer einen Riesling aus einem großen Holzfass.
Die hatten keinen Erfolg mit großem
Holz. Und warum habe ich mir das gemerkt? Weil ich auch das schon einfach einen besseren Wein fand, am gleichen Stand oder auch Stände übergreifend, als die aus dem Stahltank ausgebauten trockene Rieslinge. Und das möchte ich auch hinzufügen, trockene Rieslinge. Also ein Winzer wie Egon Müller an der Saar oder auch die Zillikens, da liegen die Fuder, die sind 1000 Liter, absolut. Die sind halt doppelt so groß wie unsere 500er, sind aber kleiner als unsere 1200er. Ja. Und die sind da traditionell nie verschwunden. Die haben die immer verwendet. Absolut. Die waren nicht neu, die waren nicht getoastet, aber die hatten, was wir vorhin besprochen haben, auch diesen öffnenden, strukturgebenden, Komplexität und Wildheit und Tiefe fördernden Effekt. Diesen natürlichen Ausbau. Stahl ist ja irgendwie was Unnatürliches. Und jedenfalls beim Wein. Und der Punkt war der, dass wir halt Pioniere waren, nicht nur kleinere, wir haben auch die größeren von Anfang an gehabt, nicht nur kleinere Fässer, sondern halt diese französischen, auch die getoasteten und auch die neuen einzusetzen, was gar nicht mal mein vordergründigster Wunsch war, weil ich bekam einfach keinen gescheiten gebrauchten Fässer. Wo soll man die auch kaufen? Bei irgendeinem, der sie loswerden will? Die sind nicht gut genug. Mhm. Sonst würde er sie behalten. Also man musste sich auch erstmal einen Stock aufbauen an gebrauchten Fässern. Und somit waren die halt damals neu und dann haben wir einen Verschnitt gehabt aus Holz- und Stahltank, um dieses neue Holz ein bisschen im Blend zurückzutreiben. Wir hatten ein Fass Kalkofen und wir hatten halt noch 2000 Liter im Stahltank und am Schluss hatten wir da 25% Holz bei den GGs. Und in den Folgejahren wurden die Fässer älter, mehrfach belegt, ja. Und der Holzanteil war, Andreas, 2011, 2012, du warst dann da war es dann bei 100% Holz.
Ja,
ich meine, ab 11 waren die ganzen großen Gewächse. Ja. Und Andreas, hilf mir auch, wann war das? 15, 16, wo dann die ersten Lagen eigentlich auch fast nur noch im Holz ausgebaut wurden.
Also ja, 16, 17 würde ich sagen. Ja, waren alle 100%
ja. Im Ist aber auch kein Dogma, wenn in der ersten Lage Paradiesgarten mal 10% aus dem Stahltank dazukommen, weil der Kellermeister da eine schöne Partie hat, dann ist es ja kein Weltuntergang. Was soll's auch? Ich meine, das ist ein seriöser Paradiesgartenverschnitt.
Was ich daraus schließe, ist, dass ihr natürlich auch habt, sagen wir mal, das ein bisschen feinjustieren müssen, dass das nicht von Anfang an völlig klar war, wie man Riesling und Holz macht, sondern dass ihr da ein bisschen probiert habt, sowohl mit dem, wie viel Neuholz, wie viel dann vielleicht doch noch ohne Holzeinfluss und ja. Das Holz wird älter, also kann man ein bisschen mehr machen.
Richtig. Also und auch da gab es Vorbilder, ne? Also oder Beispiele. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt die Knipsers im Kopf, als ich hier jetzt Holzfässer und Riesling vermählt habe, aber ich wusste schon, oder mir ist auch begegnet, die Barrique ausgebauten Rieslinge, der Knipsers aus der 90er Jahre, großartige Weine. Natürlich war das jetzt ein anderer Einsatz von Barrique als bei uns. Ich hab andere Fässer, da kann man mit Hostung und so weiter und mit der Art des Ausbaus auch nochmal eine riesen Bandbreite runterspielen. Also Holz ist auch nicht gleich Holz. Aber das waren tolle Weine. Und die Knipsers hatten es, glaube ich, irgendwann auch wieder mal gelassen. Also Andreas hat es dann schön gesagt, ich muss nochmal sagen, wir sind nicht die Erfinder des Holzfasses und ich halte uns auch nicht für Avantgarde. Wir haben einen Stil geprägt, den es in der Form nicht gab, aber das Holzfass gab es, zu Recht. Und es gibt jetzt wieder mehr Holzfass bei Riesling denn je. Das kann man, da braucht man nur die Küfer fragen, und die Händler der Barrique-Fässer, wie viel da für Riesling und für Weißwein mittlerweile verwendet wird. Das ist sicherlich seit unserer Beginns hier ist es deutlich gestiegen und der Konsument kann sich frei entscheiden, was du vorhin angesprochen hast, Wolfgang, die Bandbreite an Weine ist faszinierend groß und faszinierend gut.
Und es ist ja immer, wenn ich noch was dazu sagen darf, immer eine Entwicklung. Ich will es gar nicht justieren nennen, sondern es ist ein Prozess und der hört auch nie auf. Es geht ja immer weiter und es geht ja in erster Linie geht es ja auch nicht ums Holz, sondern es geht um die Weinberge, es geht ums Terroir. Und da ist auch jeder vielleicht ein bisschen anders und das kann ja nur in so einem immerwährenden Lernprozess entstehen. Und wie Stefan auch gesagt hat, ganz wichtig, am Anfang gab es halt nicht 500 Holzfässer, am Anfang waren es 10.
Ach, ich meine 8 oder 10?
Ja.
Nee, ich glaube, es waren 8.
Und dann sind es sukzessive mehr geworden, dann wurden es automatisch auch irgendwann waren neutrale dabei. Und so geht das dann immer weiter und das ist ein ganz normaler
Ein großer Schatz Prozess. War natürlich, dass ihr auf den Kellermeister und auch auf den Außenbetriebsleiter zurückgreifen konnten, also auf Menschen, die gerade der Außenbetriebsleiter die einzelnen Lagen wahrscheinlich wie aus dem FF kannte
genau.
Und Stärken und Schwächen einzuschätzen wusste und dir auch vielleicht oder euch Tipps geben konnte, dass man mit der einen Lage sicherlich ein bisschen was anderes machen kann, weil da die Kraft, die Struktur dessen, was man da erntet, eine andere ist als bei einer feineren.
Richtig.
So, und Das müsst ihr natürlich berücksichtigen, auch beim Holzeinsatz.
Dass ein Forster Ungeheuer mit neuem Holz oder auch ein Pechstein oder auch ein Sauvignon Blanc aus dem Weinbachhübel, dass die besser mit Holz zurechtkommen als ein Paradiesgarten, ist klar. Aber der Kellermeister und auch der Außenbetriebsleiter, die kennen auch die Parzellen. Die können auch einen Lesezeitpunkt und auch eine Selektion darauf abstimmen, wo später es hin soll. Wenn ich früh lese, ist es nicht unbedingt die Partie, die in ein neues Holzfass gehört. Die kommt vielleicht in gebrauchtes Holzfass oder auch in einen Stahltank und landet im Win-Win oder im Drache-Riesling. Und wenn man dann seinen Weinberg kennt, kann man auch wirklich ganz sicher zuordnen, wann es soweit ist, für ein neues Holzfass, ja. Im U500 oder auch mal im Pechstein, ja.
Die gesamten Maßnahmen vom Rebschnitt wahrscheinlich schon daraufhin ausrichten, was nachher
sozusagen. Da geht es tatsächlich ein klein wenig schon um den Ertrag im Anschnitt. Ansonsten lässt man da die Sorgfalt, auch wir haben ja diesen sanften Rebschnitt, der ja ganz besonders die Leiternbahn und den Wuchs des Stocks berücksichtigt. Da darf der normale Rebstock von einem Robertsberger Nussbien, was im Riesling Litter landet, der darf die gleiche Fürsorge haben beim Rebschnitt. Da wird nicht geschnuddelt und gar nichts, auch beim sonstigen Weinbau. 0,0 Kompromisse. Aber das Einzige ist tatsächlich die Anschnittlänge der Ruten oder wie viele Augen stehen bleiben oder wie ausgebrochen wird, da sind wir tatsächlich dann am Kalibrieren. Ein großes Gewächs hat halt deutlich weniger Ertrag als ein Wein, der im Liter landet oder in einem Basisriesling für 8,80 Euro.
Ihr zwei, was haltet ihr davon, wenn wir mal was probieren?
Sehr gute Idee. Während ich einschenke, will ich noch kurz was zum Weinberg sagen oder zur Qualität im Allgemeinen, weil die kommt ja, das wissen wir alle, ich würde fast sagen, also zu so Minimum 80% von den Trauben vom Weinberg. Und der Joachim Chaillet ist nicht nur unglaublich feinfühlig und du hast vorhin gesagt, kennt sich gut aus, sondern auch da in dem Prozess, also ich halte den Joachim Chaillet für ein Genie in seinem Fach. Der ist genial.
Ist das Franzose?
Jahrhunderte zurück, okay. Aus dem Savoyen stämmig.
Hat natürlich einen mächtigen Namen, Chaillet, ja. Aber ist auch ein mächtiger Mann im Außenbetrieb.
Und, sein Sohn ist übrigens auch seit ein paar Wochen bei uns unter Vertrag, genau. Die nächste Generation steht.
Ja. Und brennt genauso, also hier ist ganz viel mit Leidenschaft auch unterwegs und das ist extrem wichtig, auch in der, nichts dogmatisch, aber ständig, ist auch ein ständiger Prozess mit dem Ziel, einen lebendigen Weinberg zu haben, gesunde, toll schmeckende, reif, aber nicht überreife Trauben zu haben, die eben das Terroir ausdrücken. Und alles andere ist dann Beiwerk im Prinzip, worüber wir reden. Die Basis ist dargelegt.
Der Sohn, der Philipp Chaillet, der war auch in Burgund und ist in der Welt rumgereist und trägt auch, wie Andreas und ich, und auch sein Vater, diese Faszination mit sich rum, der klassischen großen Weine. Die Augen sind offen, auch für, was weiß ich, für ein Orange-Wein oder für einen Maische vergorenen Sauvignon, gar keine Frage. Und mit klassisch meine ich dann auch gerne einen unfiltrierten Chardonnay, also klassisch wild, würde ich sagen, auf die Spitze getriebene Klassik. Und da hat der Philipp den gleichen Virus. Der Sohn vom Kurt Ratgeber, der übrigens Leopold heißt, was ich ganz schön finde. Der Leopold ist noch ein kleiner, goldischer Bub. Aber er ist ein wilder Bub. Und ich hoffe, dass eines Tages vielleicht sogar da nochmal wieder einer kommt aus der Familie Ratgeber.
Hat ja auch einen wilden Papa.
Also ich bin da großer Fan von generationenübergreifenden Talente, wenn sie da sind.
Exzellente Voraussetzung.
Ja.
Was hast du eingeschenkt?
Ich habe eingeschenkt, wir starten mit was Gereiftem, 10 Jahre. Das ist 2011, Sauvignon Blanc 500.
Was bedeutet 500?
Also was? Das Fass. Das ist eine Fassselektion, wenn ich so zusammen korrigiere mich, Stefan, aber für mich sind das immer die expressivsten, die ausdrucksstärksten, aber auch auf der anderen Seite die feinsten und elegantesten 500-Liter-Fässer Sauvignon Blanc.
Exakt, Andreas hat völlig recht.
Das ist eine Selektion der Selektion quasi.
Das ist eine Selektion der besten 500er. Der Name kam so zustande, dass der VDP die Rebsorte Sauvignon Blanc als Lagenwein nicht genehmigt. Das ist einfach bis jetzt nicht vorgesehen, hier in Deidesheim jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob es andere Regionen in Deutschland gibt, wo Sauvignon Blanc einen Lagername trägt. Hier an der Mittelhart nicht. Klassisches Riesling- und Pinot Noir-Gebiet, ja. Und sonst wäre es nämlich Deidesheimer Paradiesgarten. Der ist mit 9.500 Rebstöcken pro Hektar annähernd doppelt so hoch bestockt wie eine normale Anpflanzung. Also der Abstand der Reben ist 85 Zentimeter und die Gassenbreite ist 1,30 Meter.
Wie alt ist die Anlage?
Die Anlage wurde 2008 gleich gepflanzt und somit haben wir hier die dritte Ernte und das vierte Standjahr, so kann man sagen. Und diese dichte Pflanzung führt zu einem niedrigeren Ertrag als eine Weitraumpflanzung. Also hier trägt ein Rebstock gerade mal die Hälfte, wenn nicht sogar noch weniger, an Trauben wie ein normaler Rebstock. Und die Beeren werden kleiner und das führt zu einem höheren Anteil von Schale zu Saft. Und in und unter der Schale sitzen mehr Aromastoffe, mehr Extraktstoffe, mehr Phenole, mehr Farbpigmente als im Saft. Im Saft ist mehr Zucker. Ich kann also über eine kleine Beere, trotz einer reifen Beere, den Alkoholgehalt in Relation zum Extrakt niedrig halten. Mhm. Das ist eine ganz normale Rechnung. Im Saft ist eben mehr Zucker und unter der Schale, und wenn der Anteil höher wird, ist eben dann der Extraktanteil, der zuckerfreie Extrakt, höher. Ergebnis sind diese dichten, langlebigen und auch am Gaumen endlos lang erscheinenden Weine, die sich, finde ich, messen mit den größten Weißweinen der Welt. Dazu stehe ich zu der mutigen Aussage. Der Sauvignon Blanc 500 kann in den meisten Jahrgängen, kann man daneben große Weine von der Loire, große Weine aus dem Pessac-Léognan, also aus dem Bordelais, dagegen stellen. Man kann rebsortenübergreifend auch sagen, ich nehme einen tollen Puligny-Moranger, gerne auch einen für 100 oder 150 Euro. Man kann auch einen großen Riesling. Also ich kann nur animieren, die Weinliebhaber zu motivieren, dass sie sagen, ich mache mir drei ganz starke Weißweine dieser Welt auf, und wenn der Sauvignon 500 dabei steht, wünsche ich viel Spaß.
Wirkt noch enorm frisch. In der Nase sehr komplex, sehr fein, sehr vielschichtig. Also, aber ich kann mich an 11 erinnern, das war kein kühles Jahr. Ne? 11 war ein warmes Jahr.
Ja.
Also in den meisten Anbaugebieten, ich nehme an, auch hier in der Pfalz. Ich habe bei einigen der 11er auch bei dem einen oder anderen GG eine relativ schnelle Entwicklung gesehen. Da habe ich also auch schon Sachen im Glas gehabt, das war zu schnell, hat er sich entwickelt. Das ist ja noch hochgradig präzise, ne?
Ja, sehr, sehr dynamisch. Ja,
ist da die Gerbstoffstruktur das Rückgrat oder ist es die Säure?
Das ist eine tolle Frage und es ist nämlich beides, weil genau das, was du angesprochen hast, sind eben die Struktur, also rückgratgebenden Elemente. Säure und Phenolik, dieses Salz und Mineralität, diese Komponenten prägen die Struktur, die Haptik am Gaumen und tragen auch in weiten Teilen zu dieser Reduktivität bei, zu dieser dem Sauerstoff und dem Alter widerstehenden Frische. Was der auch hat, und das siehst du mit einem Blick, ein frisches Gelb, der hat fast noch grüne Reflexe, was mich total umhaut. Je nachdem, wie man sie lagert, kann der auch ein bisschen kräftiger im Gelb sein. Dann wirkt er etwas mehr wie Pfirsich, der hat ja noch Passionsfrucht und Limette. Also es ist wirklich eine faszinierend junge Flasche. Die Rieslinge sind tatsächlich in meine Erfahrungshorizont nicht mehr ganz so jung, aber unsere haben Jahre gebraucht, um sich zu öffnen. Die sind stabil und lebendig, aber der Sauvignon 500 oder auch der Pechstein aus 11 oder auch der U500, die Selektion aus dem Ungeheuer, die sind faszinierend lebendig.
Ich habe vor ein, zwei Wochen einen 2011er Reiterpfad aufgemacht, den ich hatte. Mhm. Und der war auch lebendiger, junger Wein. Ja,
der hatte damals 500 Liter Fässer und Stahltank und noch keine 1200er und 2400er. Die haben wir ja später vom Ralf gekauft.
Der war wirklich, Stefan hat es gesagt, die haben gebraucht, die großen Gewächse waren am Anfang eher verschlossen, kräutrig, würzig und haben sich erst nach ungefähr 5 Jahren ging es erst los, dass die auf einmal sich geöffnet haben und da kam auf einmal die Frucht und die stehen super da. Ich denke, hier ist auch ganz wichtig, dass da ist auch natürlich Extrakt und das sind Trauben, kleinbeerige Trauben, die aromatisch und phenolisch reif waren, an einem Punkt, wo du immer noch eine rassige Säure hast. Das ist ja immer das Ziel eigentlich. Ne? Und Alkohol, der nicht durch die Decke geht. Und dadurch ist da auch diese Spannung von der Traube her schon,
strukturelle die bisher Spannung.
Kommt. Ja.
Die Elfe haben mich genervt am Anfang. Ich bin kein Freund von alkoholisch stärkeren Jahrgänge. In einem Riesling sind 13 nicht verkehrt, wenn er sehr dicht ist. Lieber sind mir aber 12,5 Alkohol. Und wenn ein Pechstein wie 2010 mal 12 hat oder ein Kirchenstück oder so, dann schreie ich Hurra. Das finde ich total faszinierend, dass diese dichte und aromatischen Weine mit so wenig Alkohol auskommen.
Der hatte das 10er Kirchenstück nicht sogar 11,5.
Also knapp die 90 Öchsel gerissen. Es war ganz knapp, da war ein bisschen Restzucker dann dabei. Das heißt, es wurde alles zu Alkohol vergoren. Ich glaube, er war sogar knapp unter 12.
War grandios.
Ja, das ist faszinierend, dass eine große Lage sich eben... Ihr Glaube, dass es alles über den Alkohol kommt, ist halt völlig verkehrt. Es kommt aus der Qualität der Lage und des Weinbaus und auch was man da an Genetik gepflanzt hat. Dieses gesegnete Stückchen Erde, was man da bearbeitet, das bringt die Qualität. Und nicht zu warten, bis genug Zucker da ist. Sonst könnte ich auf dem Kartoffelacker vor Mannheim oder Ludwigshafen, da kriege ich auch meine 14 Alkohol. Viel faszinierender ist, es auf die Spitze zu treiben mit 12,5. Mhm. Und wenn es mal 13 sind, wie 2015 oder 2018, das ist kein Weltuntergang. Aber ich bin ein großer Anhänger der 12,5 und dann diese Spannung über die Säure.
An das wunderschöne, komplexe Aroma schließt sich ja dann eine Phase an, die ist ja noch spannender als das, was die Nase zu bieten hat, nämlich der Gaumenauftritt. Das ist tolle Dynamik, das ist eine tolle Entwicklung und auch ein Mundgefühl, was gepaart ist von sanften Elementen, ja, die sich abwechseln, dann auch mit stürmischen Elementen. Und das finde ich so großartig. Ja, dieses Changieren, dieses mit mir Spielen, der lädt quasi im Grunde genommen ein, komm.
Du bist ein besonderer Weinbeschreiber. Und als ich vor 20 Jahren dann Wein verkauft habe, als junger Student, habe ich immer mal wieder im Gespräch mit Kunden gesagt, was einen großen Wein in meinem Auge auszeichnet. Es ist genau das, du hast gesagt, changierend. Wenn diese dynamische, in der Jugend beißenden Schärfe der Säure, diese Schärfe der großen Weine ist auch eine Schärfe der Säure, wenn die deinen Gaumen total durchrüttelt, wie wenn du eine Zitrone beißen tust, aber dann kommt eben mehr wie bei einer Zitrone. Wir sind eben beim Wein, der hat gegoren. Es ist komplexer, wie einfach in eine Frucht reinzubeißen. Viel, viel komplexer im Erlebnis der Aromen und der Strukturen. Und dann hat man plötzlich eine cremige Komponente. Obwohl der wahrscheinlich, vielleicht hat er 1 Gramm Zucker, vielleicht hat er 0, keine Ahnung. Eigentlich ist der Wein knochentrocken. Aber da sind wir bei dieser Extraktsüße. Diese Cremigkeit, die plötzlich den Speichel trägt. Erst wird der Speichel angeregt über die Säure. Man wird hellwach, heller wie ein Kaffee macht nicht so wach wie der Wein, finde ich. Und dann auf einmal kommt der Gegenpart, das Schmelzige. Und das sind eben diese Feinheit und Kraft zu paaren, zeichnet großer Wein aus. Mhm. Kraft allein, 15 Alkohol, Likörigkeit, das macht noch keinen großen Wein. Das kann faszinierend sein, ja, wenn ich einen Saint-Emilion mit 15 will, mich interessiert ein eleganter Saint-Emilion mehr, also so ein Merlot geprägtes Alkoholmonster. Manchmal findet man sogar 16 Alkohol, ich nenne es keinen Namen vom Chateau, aber die Madame, die war da noch stolz drauf. Also da habe ich vor 5 Jahren oder sogar noch ein bisschen länger her schon den Kopf geschüttelt. Das war untrinkbar für mich. Und nebendran ist ein anderer Saint-Emilion, zum Beispiel vom Graf Nyberg, vom Stefan Nyberg. Und der hat halt immer auf Eleganz geachtet, auch. Kraft und Eleganz, diese Paarung ist auch faszinierend. Bitterkeit und Süße sind auch Gegensätzlichkeiten.
Wie gelingt denn das Spiel? Das ist ja das, was auch vielleicht den einen oder anderen Podcast-Hörer sehr interessiert. Wie gelingt denn dieses, ich nenne es mal Projekt, der Spiel mit Gegensätzen, das so fein und so apart ins Glas zu bekommen, wie wir das hier haben?
Ich lasse mal Andreas, der kann das genauso formulieren oder besser als ich.
Ja, ich würde sagen, es sind zunächst mal die Trauben. Das haben wir jetzt ja schon, haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Auch der Sauvignon Blanc ist ja wirklich eine Rebsorte, die für uns wichtig ist. Natürlich ist Riesling die Nummer eins, aber Sauvignon Blanc findet grandiose Bedingungen. Gerade dieser, die aromatische Reife zu haben und phenolische Reife, also das ist die, man kann die Kerne essen, das ist reif, aber eben nicht überreif. Da ist viel weinbaulich zu machen, dass du eben, dass die Säure intakt ist. Wir wiederholen uns ja, aber es sind die wichtigen Punkte. Und dass die Zuckerreife nicht durch die Decke geschossen ist an diesem Punkt. Und das trifft hier an den Hängen der Hart oben am Wald perfekt zu. Genau. Das gilt für Riesling, das gilt für Sauvignon Blanc. Und dann im richtigen Moment zuzuschlagen, sage ich mal, und zu lesen und nicht zu sagen, ach, aber vielleicht können wir noch ein halbes Volumen oder ein paar Öxte rauskitzeln. Es geht tatsächlich um den Geschmack vor allem. Und dann hat man diese tollen Trauben. Und dann, wenn man das hat, wenn man dann diese Dichte, diesen Extrakt, aber trotzdem diese Rasse und Frische hat, dann kann man eben auch das tun, was wir machen. Und hier ausschließlich 500 Liter Holzfässer. Da kommt dann diese phenolische Komponente vom Fass noch dazu, auch aromatisch irgendwie. Und das gibt dann in der Jugend, Stefan hat es gesagt, Weine, die richtig beißen, die tun richtig weh zum Teil.
Jetzt hast du ein paar Stufen überschritten. Da gibt es ja jetzt, wie wird gepresst? Gibt es eine Maischestandzeit und so weiter? Das ist ja nun auch nicht ganz unwesentlich, oder?
Das ist sicherlich nicht ganz unwesentlich und das sind ganz, ganz viele Details, aber ich glaube, das Entscheidende habe ich nicht übersprungen. Also das ist auch jedes Jahr anders. Macht man 6 Stunden, also wir quetschen und machen dann eine Maischestandzeit auch mit
den
Schalen.
Nicht
entrappt, ganz genau.
Mit Stielen.
Ganz klassisch. Auch wertvolle Phenole auf der Oberfläche der Stielgerüste. Aber wie lang dann? Das ist unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Dann via Gravitation auf die Pressen, von da läuft der Saft via Gravitation in den Keller. Vergärt relativ trüb im Holz, also da geht richtig, richtig viel mit. Das mache ich eigentlich ganz, ganz viel im Herbst, dass ich die alles dann runter in den Keller laufen lasse und alles, was unten sich absetzt, was grün ist, was richtig gut schmeckt und rassig ist, das kommt alles mit. Und dann gärt es halt im Holz und bleibt lange unberührt auf der Vollhefe liegen.
So. Also wird auch fraktioniert, also dass er sagt, probiert und dann werden bestimmte Fraktionen dessen, was da abläuft,
separiert. Nee, nur das ganz unten bleibt dann. Selbst im Burgund, ne, es gibt ja diesen Presswein im Bordelais, den man später noch hinzufügt, aber ich glaube bei Riesling, bei Sauvignon oder auch bei Pinot Noir ist das Fraktionieren schwierig. Da würde ich lieber sagen, Harmonie, Balance aus einer Kelter, das Abgepresste nehmen, möglichst, wie der Andreas gesagt hat, eben nicht scharf vorklären, keine blitzenblanken Moste, sondern Apfelsaft drüber Moste. Auch da Dogmas und Extreme vermeiden. Wenn ich den ganzen Trub mit reingibe, fängt der Wein nur an zu stinken. Kann ich dann als Spontinase abtun. Aber es ist eigentlich eine zielführende Wein, da diffus zu machen. Und wenn ich ihn halt blitzeblank vorkläre, also einen wasserhellen Most in den Tank oder ins Holzfass gebe, dann habe ich halt einen beliebigen, belanglosen, reintönig, aber eintönigen Wein. Jetzt alles grob übertrieben, ja, um das mal zu differenzieren. Der Punkt ist dann der, dass das Feingefühl des Winzers einfach gefragt ist. Ich kann mit Dogmas und mit Rezepten diesen Wein nicht machen. Und deswegen ist dann auch der Andreas oder der Kurt Ratgeber an solchen Stellen am Abstich oder ich laufe dann halt auch durch und gebe meinen Senf dazu, dass er eben nicht zu trüb ist, aber auch nicht zu hell. Und das, man könnte das sogar messen mit einem Photometer, aber ein guter Winzer sieht es, schmeckt es, riecht es. Genau, du hältst den Daumen hoch, links, rechts, mit dem Daumen gewippt und dann geht's los. Das gleiche ist auch beim Erntezeitpunkt, den Andreas erwähnt hat. Den Sauvignon liest man 2 Tage zu früh, dann schmeckt er nach Paprika und Gras und hat bei Weitem nicht diese Passionsfrucht und Limette. Und man liest ihn 5 Tage später, dann hat er 13,5, 14 Alkohol, ist breit, lasch, reift viel zu schnell und wird dunkelgelb und welk nach ein paar Jahren oder auch schon nach einem Jahr. Und man hat es selber in der Hand. Die Lage gibt einiges dazu, das Wetter auch, die ganze Saison mit dem Weinbau. Ich kann es aber noch mit 5 Tage Ernteverzögerung verbocken, aber auch auf die Spitze treiben. Und auch da hilft der Refraktometer für den Alkohol oder den Zucker zu messen in der Beere, was später der Alkohol ist. Das hilft nur ganz bedingt. das Bauchgefühl, die Intuition, was nichts anderes ist als Wissen und Erfahrung zu vereinen, dieses Resultat aus Wissen und Erfahrung, aus Leidenschaft und wachen Sinnen führt dazu, dass der Joachim Chalier sagt so, jetzt bringe ich den Sauvignon in den Keller. Mhm. Und dann steht Andreas da oder der Kurt und sagen, jetzt stech man ab bis zu dem Punkt und der Rest von diesem schmottrigen, manchmal aprikosengelben, dann gehört es eigentlich mit ins Fass, manchmal halt aber auch grau drüben.
Irgendwann wird es dann grau.
Genau, dann wird es grau. Und das sind dann die Sedimente, das sind einfach Trubstoffe, die können einen Wein dann zur absoluten wilden Sau machen, aber das kann in Anführungszeichen jeder. Das ist dann auch wieder zu wenig die Feinheit und die Tiefe des Weins hervorkommen soll. Das überdeckt alles. Das ist wie wenn ich zu viel Zucker in den Tiramisu reinschmeiße oder zu viel, ich mag Alkohol im Tiramisu, aber ich habe auch schon übertrieben, dann schmeckt es nur nach Schnaps. Also wie beim Kochen auch. Ich kann mit jeder Zutat übertreiben, aber das kann in Anführungszeichen auch mit dem Salz. An die Grenze zu salzen, nicht zu wenig, nicht zu viel, das ist auch die Kunst beim Kochen. Und so ist auch beim Wein, ich muss Grenzen ausloten, aber Extreme vermeiden.
Das ist Balance, wie bei allem im Leben.
Genau, Harmonie. Genau.
Und auch das Salz liebt manchmal so einen Tick Gegenpart, ne? Das wissen wir alle.
Ja.
Ein Tick Zucker da ja. Oder beim Süßen ein Tick Salz kann sozusagen genau. das Geschmackserlebnis nochmal.
Oder auch, wenn man kocht und ich mache eine Jus oder ich mache auch einen Fischfond und ich habe viel Wein und Zitronensaft an der Beurre Blanc oder auch an der Glace, an der Fleischjus und dann merke ich, oh, das ist aber sehr salzig und ich will nicht mit der Süße dagegen, weil eine süße Schüe ist nicht so toll. Dann bringe ich ein klein bisschen frisch gemahlenen, getrockneten Chili rein. Also Cayennepfeffer, aber halt frisch gemacht. Und diese Schärfe fängt plötzlich das Salz auf. Also auch da immer spielen mit Süße, mit Schärfe, mit Salz und mit Säure, mit Fett. Der Alkohol oder auch das Glycerin im Wein, das sind ja die fetten Komponenten, was beim Essen das Fett wäre, wäre hier der Alkohol. Also mit 11 Alkohol ist das auch kein großer Wein. Man hat da 12 oder 12,5 steht drauf.
13.
13. Also ich bin kein Zahlenmensch. Wir hatten einige Sauvignon Blanc 500 auch mit 12 und 12,5. Du merkst, also hier, der schmeckt ja, als hätte er 12. Das ist wieder die Antwort, Balance.
Bevor wir zu dem nächsten Wein kommen, den du hier eingeschenkt hast. Ich nehme mal an, das ist ein Riesling. Noch eine abschließende Frage zum Sauvignon Blanc, die mich umtreibt. Und zwar, brauchen wir hier in Deutschland Sauvignon Blanc? Du hast es ja gepflanzt. Was ist jetzt euer Resümee? Und der Sauvignon Blanc hat in Deutschland so eine ambivalente Position und es gibt vielen Sauvignon Blanc aus meiner Sicht, den braucht man nicht unbedingt. Wenn ich den hier im Glas habe, sage ich, Gott sei Dank habt ihr das angepackt mit dieser Rebsorte. Wie ist da eure...
Ich mach's kurz und bündig und dann gebe ich an Andreas. Ich sage eins, ich halte Sauvignon Blanc in Deutschland, speziell hier in der Pfalz, für eine der allerbesten Anbaugebiete auf der ganzen Welt. Punkt. Jetzt kann der Andreas das ausführen, warum.
Ja, die Antwort ist eigentlich im Glas. Die hatten wir gerade im Glas, das kann man probieren. Was ich die ganze Zeit schon noch sagen wollte, bevor wir zum Riesling gehen, es ist die Bedingungen sind perfekt, die sind richtig gut, weil man eben, wir haben auch viel darüber gesprochen, diese aromatische Reife hat, aber eben zum gleichen Zeitpunkt keine alkoholische Überreife, keine breiten, fetten Weine, sondern eben immer noch diese Rasse und Spannung. Und was ich die ganze Zeit sagen wollte, ich bin viel unterwegs und wir machen viel Riesling. Wir haben 8 verschiedene große Gewächslagen, wir haben 7 verschiedene erste Lagen, die wir separat füllen. Also ist schon viel Riesling. Aber wenn man da zum Beispiel in Amerika ist, ganz oft, dass die Leute sagen, Riesling, oh, thank you very much, I don't like sweet wines. Und das passiert immer noch. Es passiert weniger, aber es passiert immer noch. Und da kann man so viel sagen, nee, es ist aber trocken und die haben was im Kopf und die haben mal irgendwas Süßes probiert oder einen deutschen Wein probiert und sind vorgeprägt und voreingenommen. Und Sauvignon Blanc war gerade für uns jetzt in dem Fall ganz vielen Türöffner, weil Sauvignon Blanc fast überall auf der Welt wächst, genau wie Chardonnay. Und das sind Weine, die oder Rebsorten, die die Leute einordnen können. Und die können das beurteilen. Und dann haben die so ein Sauvignon Römisch 1, auch Römisch 2, der im Edelstahl ist und klar, frisch, fruchtbetont, rassig.
Und im Winter kannst du dann auch den Riesling verkaufen.
Ja, weil die dann sagen, wow, was ist denn hier los? Und dann probieren sie auf einmal doch die Riesling, weil sie sich denken, das ist ja überhaupt nicht, was ich gedacht habe. Ich kann das einordnen, das ist ja ein grandioser Sauvignon. Jetzt will ich aber mal wissen, was da los ist. Und dann probieren sie den Rest. Ja, und auch das ist jetzt nicht so ganz eine Antwort auf deine Frage eigentlich, aber das ist ein wichtiger Punkt. Weil Riesling, auch wenn es für uns in Deutschland das Nonplusultra und die Nummer 1 ist, ist es auf der Welt eine Nische. Und das, du brauchst manchmal vielleicht einen Türöffner, um auch bei den Leuten dann, die probieren, im Kopf die richtige Tür zu öffnen, denen dann sowas, was wir jetzt im Glas haben, 2020er Mäushöhle, Riesling, erste Lage, toller Wein, um das dann mit anderen Augen und anderer Vorprägung zu probieren.
Dass Sauvignon Blanc hier diesen Stellenwert hat, oder auch der Andreas, hat da massiv dazu beigetragen, dass es sogar weltweit, also in Amerika, in Japan, in Österreich, in der Schweiz, in Skandinavien. Andreas, wo ich glaube, Neuseeland haben wir auch schon unseren Sauvignon Blanc verkauft. Oder war es ja, Australien?
Obwohl, ja, Neuseeland, obwohl das natürlich...
Also wir haben schon die Eule nach Athen gebracht.
Ja.
Das
ist ja der, provokativ
natürlich. Das ist ja auch der Beleg, dass Sauvignon Blanc hier durchaus Sinn macht und funktioniert. Und deswegen ist der Riesling in keinster Weise tangiert. Wir haben fast 80% unserer Weinberge sind mit Riesling bestockt. Das ist die klassische Kultur und Qualität prägende Rebsorte in Deutschland, speziell in den Anbaugebieten Pfalz, Mosel, Saar, Ruwer, Nahe. Da ist einfach der Riesling, Rheingau, Entschuldigung, da ist der Riesling einfach auf der Höhe hier im Universum. Und der Sauvignon Blanc kann eine faszinierende Nische füllen, sogar hier bis 40 Euro die Flasche. Und ich glaube, das ist sogar Preis-Leistung überragend. Wenn ich für 40 Euro einen Chardonnay oder auch einen Riesling trinken will, der mich so durchrüttelt, mit dieser Länge, mit dieser Finesse und mit dieser eleganten Vielschichtigkeit.
Und auch noch nach 10 Jahren.
Und auch noch nach 10 Jahren, eben mit dieser Reifefähigkeit. Also das für 40 Euro, das hätte ich mir mal gewünscht. Ich bekomme da 12 Tipps für 12 verschiedene Weine. Da lege ich mein Geld lieber an als in Aktien. Ich habe noch nie eine Aktie gekauft, aber bietet die Tipps für Aktien mir nicht, aber dafür solche Weine. Ich möchte nicht nur unsere Weine trinken, aber das kann Sauvignon Blanc. Aber jetzt sind wir beim Riesling, bei der Mäushöhle. Ich finde es faszinierend, sie liegt zwischen dem Kalkofen großen Gewächs und der etwas massiver angelegten Lage Herrgottsacker, die ins Ungeheuer übergeht an der Grenze zu Forst. Und da zwischendrin ist so ein schmaler Streifen, der zieht sich von der Weinstraße in der Ebene. Wir sind jetzt im Osten. Zieht sich das nach Westen auf dem Pfälzer Wald hoch, an den Waldrand, an die Hart. Es ist also eine von West nach Ost ziehende, schmale Streifen, der einen leichten Nord- und einen leichten Südhang hat. Es ist so ein kleines, so ein Mini-Flusstälchen, wo halt nicht oft ein Wasser fließt. Ähnlich auch wie im Burgund sind viele Bächlein hier ausgetrocknet. Es gibt nicht so viele Bäche, die hier aus dem Pfälzer Wald kommen. Wir sind hier echt in einer trockenen Gegend. Und was vielleicht auch für die Dichte und die besondere Art der Weine führt. Ich glaube, wenn wir einen doppelten Niederschlag hätten, wären die Weine bei weitem nicht so extraktreich. Die wären ganz anders. Mhm. Ja, und die Lage kann Kühle ab. Die bringt viel, viel Feinheit und Eleganz, obwohl sie kühl ist. Wenn man lang genug zuwartet, und da ist der Vorteil zum Sauvignon Blanc, wird es nicht breit und fett und alkoholisch. Das gilt für viele große Rieslinglage. Ich kann vom einfachen Literwein bis hin zum Eiswein beim Riesling Spannung, Finesse, Rasse, Rückgrat ernten. Beim Sauvignon Blanc bin ich grün. Ich bin dann für meine Begriffe, ich kann nur für mich sprechen, auf den Punkt von Rasse, Schmelz und Frucht. Und einige Tage später, wenn es sein muss, auch nur 24 Stunden, habe ich den Punkt überschritten, die Säure geht den Bach runter, der Alkohol geht massiv hoch. Das habe ich beim Riesling nicht, speziell bei der Mäushöhle nicht.
Also beim Sauvignon eine Gratwanderung und beim Riesling eine ganz andere Offenheit.
Genau, für also passt die Rebsorte schon besser hierher. Ich bin beim Sauvignon Blanc, habe ich so ein bisschen schon den Ritt auf der Kanonenkugel oder auf der Rasierklinge. Ja, dann kann ich ganz faszinierende Sauvignon Blancs ernten, aber ich glaube, die Schwierigkeiten sind im Burgenland und an der Loire ähnlich. Der Sauvignon Blanc ist nun mal ein ganz anderes Kind.
Und verlangt deshalb ungeheuer viel Zuwendung, damit das gelingt.
Genau, gerade was Erntezeitpunkt angeht oder Reifegrad, da hat der Riesling so eine Toleranz hier bei uns.
Wird denn bei uns nicht jetzt auch im Zuge des Klimawandels und der Erwärmung dieses optimale Lesezeitfenster doch nicht auch ein bisschen kleiner?
Ja, wurde kleiner. Wir lesen jetzt 3-4 Wochen. Früher war es 2 Monate locker, oder? 8 Wochen, 10 Wochen hat man hier immer gelesen. Gerade wenn man es mit Riesling zu tun hat. In der Burgunderregion in Südbaden, wo ich aufgewachsen bin, wenn da reine Chardonnay, Pinot Noir oder Grauburgunder Weingüter sind, die hatten schon immer ein etwas schmäleres Zeitfenster. Aber auch eben rebsortenbedingt, nicht einfach nur klimabedingt. Auch wenn ich mit Riesling zu tun habe, habe ich diese Chance, diese ganze von ganz zart bis Eiswein zu nutzen mit einer Vielschichtigkeit und einer Balance, die halt der Riesling hat und andere mit dem Grauburgunder kann ich halt nicht vom einfachsten Kabinettchen bis zum großen, finessenreichen Eiswein gehen. Die Ausnahme möge die Regel hoffentlich bestätigen. Da nimmt man lieber den Riesling. Aber wir lesen hier auch keine 2 Monate mehr.
Liegt auch sicherlich daran, dass es jetzt immer wärmer geworden ist, alles früher passiert ist und wir lesen einfach viel früher. Dieses Jahr wird wahnsinnig spannend. Ja. Wir sind 2 Wochen in etwa von der Blüte entfernt. Das heißt, wir reden von Lesestart Ende September, Anfang Oktober. Und dann kommt man wieder in eine Zeit, wo sich die letzten Wochen, wo sich die Reife zuspitzt in kühleren Bedingungen normalerweise stattfindet. Das heißt, das Ganze wird sich dann automatisch wieder länger ziehen. Wenn du im Ende August anfängst, dann geht es dann Mitte, Ende September auf einmal Schlag auf Schlag und dann musst du da sein. Aber wenn es jetzt dann kühler ist, denke ich, wird das, also ich bin extrem gespannt auf den 2021er.
Ich auch. Was du hier ausgeschenkt hast, ist ja auch die Auswahl eine sensationell spannende, weil jetzt nach dem Sauvignon 500, 2011, jetzt ein 20er Riesling. Wir sind ja hier auf der, auf so einer ungeheuer charmanten, fröhlichen, positiven Seite. Das ist so ein Wein, der strahlt, finde ich, in jeder Hinsicht so was Tänzelndes, Lebensfrohes, Animierendes. Ist natürlich im Vergleich zu dem 500er Sauvignon auch ein bisschen braver. Ne? Es ist, seine ganze Art ist eben unschuldig und kriegt dann noch ein bisschen Fahrt zum Ende hin. Ne?
Schön, dass du das sagst.
Weil da gibt er so nochmal ein bisschen Druck und kommt Temperament auf. Und wenn man da nicht mehr aufmerksam ist und da schon abgeschaltet hat, da verliert man oder da entgeht einem quasi nochmal so dieses finale Aha-Erlebnis, was er dann hinterlässt.
Kann man aber, finde ich, auch gar nicht, weil er ja so bleibt. Also der bleibt ja auch, finde ich, minutenlang bleibt er am Gaumen und bleibt da eben rassig und salzig zurück. Am Anfang natürlich, es ist ein junger Wein. Wir haben die 2020, weil sie sich so wahnsinnig offen und so wie sie eben sich jetzt zeigen, so haben sie sich präsentiert, deswegen haben wir sie etwas früher gefüllt als die Vorgängerjahrgänge. Auch hier kein Dogma, sondern wenn der Wein soweit ist und sich perfekt präsentiert, dann gehört er in die Flasche und auch ins Glas, wo wir ihn jetzt haben. Und da ist am Anfang Frucht, da ist Pfirsich, da ist Aprikose und dann kommt eine Säure und dann kommt rassige Salzigkeit hinten raus und die bleibt wahnsinnig lang.
Das ist erstaunlich, da sind wir schon wirklich im Bereich von einem ordentlichen großen Gewächsniveau, was Länge angeht oder sogar auch die Intensität. Ich finde es faszinierend, sie hat jedes Jahr so einen Minzeton, das hat auch der Kurt immer gesagt. Der schwingt hinten noch nach, aber im Antrunk Holunder und Minze. Eigentlich exotisch, obwohl das 20 klassischer ist als 18, 19, auch klassischer als 17. habe ich so eine exotische Minze und Holunder, wahnsinnige edle Obertöne, und hinten raus kriege ich das, was du erwähnt hast, dieses langtragende Salz, Zitronensalz, Edelbitter und dann wieder, was Andreas gesagt hat, ein warmherziger Pfirsich. Es ist unheimlich viel drin.
Ja, dieses Understatement am Anfang, dieses, ja, was ich als brav und ein bisschen fröhlich charmant bezeichne, aber diese Persistenz, dann, sag mal, ich habe da beim ersten Schluck nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen.
Das Holunder und Minze in der Nase, also die Holunderblüte, lässt so ein zarte, verspielter Wein erwarten, und im Mund hast dann Zitrone und diese, was du schön gesagt hast, dieses edle Salz da, so eine Bitterkeit, die sicherlich von der Beerenschale als auch vom Holzfass wieder kommt. Oder auch vom Hefeausbau. Man weiß nicht immer woher, aber der ist wirklich edel.
Der ist jetzt 2 Wochen auf der Flasche. Ne? Ja.
Also im Fass habe ich immer gesagt, das ist die beste Mäushöhle, die wir je hatten. Ich bin kein spezieller Mäushöhle-Anhänger. Ich mag mehr einen bissigen, wilden Wein. Die Mäushöhle zeichnet sich durch Eleganz und Zartheit und Balance aus. Immer leicht, balanciert.
Sehr leichtfüßig, eben, sehr schwebend.
Ja, wie auch der Kalkofen. Liegt hinter, was Balancierteres als Kalkofen, großes Gewächs, und die Mäushöhle schließt er dann an, ist halt ein bisschen kühler. Das sind die zwei balancierten Klassiker aus Deidesheim. Noch harmonischer eigentlich als Paradiesgarten. Das liegt in der Charakter der Lage, aber dass das hinten raus so viel Format hat.
Der große Gegenspieler ist Pechstein wahrscheinlich.
Noch ein Fun-Fact vielleicht noch dazu.
Ja, der große Gegenspieler gegen alles ist Pechstein.
Mäushöhle ist auch im Prinzip Deidesheims ältester Weinberg, der 1208 zum ersten Mal als Musehelde benannt wurde. Also da ist auch viel Geschichte und Historie.
Also die Namensgebung kommt nicht von Maus, sondern von Muse.
Nee. Ja, von Musehelde.
Es gibt ganz ein Buch, wo die Lagennamen herkommen, ein kleines Büchlein, es ist wirklich klasse. Da steht es als Musehelde drin. Ich denke, das ist belegt, wenn das so sicher da steht. Und auch die Jahreszahl 1200 irgendwas, da gibt es irgendeine Quelle.
Also stark. Auf den zweiten Blick, wenn man genau hinguckt.
Also steht jetzt ein bisschen exemplarisch für unsere Rieslinge und auch, ich fand es spannend, weil jetzt die Auswahl, jetzt kommt noch ein Pinot Noir, Sauvignon Blanc und auch mit der Reife dazu, dann ein wirklich junger Riesling und jetzt unser erstes Pinot Noir, großes Gewächs, GG.
Ich habe in der Nase schon wieder, wir hatten schon ein paar Mal diesen Wein probiert, eine rote Beete. Da ist was im positiven Sinne Gemüsiges drin. Das habe ich selten im Wein. Im Mund wird es dann bärig, unheimlich differenzierter, zurückhaltender bis edel ausgedrückt distinguierter Wein. Wenn man bei von wenigen immer Intensität und Punch erwartet und Länge und Struktur, da ist der Achtmorgen belegt, dass es nicht pauschal so ist.
Also Reiterpfad, Ruppertsberg, Reiterpfad an den Achtmorgen, das ist die Parzelle, die jetzt, wie gesagt, das Jahr 2018 und großes Gewächs zum ersten Mal so gefüllt. Und interessant, dass du Kokos sagst, dass du rote Beete sagst, denn für mich kommt vor allem so eine ganz feine Ätherik daraus. Also so ein bisschen Eukalyptus fast sogar. Ja. Mhm. Aber das spricht auch schon für diese Vielschichtigkeit. Ich finde Kokos, ich finde auch rote Beete, aber für mich war das, also das würde ich jetzt nennen als erstes, und so haben wir drei Facetten.
Man merkt diese Jugend noch, ne? Diese Tannine, diese Gerbstoffe sind noch final schön präsent, werden wahrscheinlich noch in den nächsten 1-2 Jahren auch noch ein Tick feiner.
Die haben ein feines Korn, aber wie du sagst, diese salzige Präsenz ist da, aber ich achte auch immer drauf, ist es ein grobes, trocknetes Korn oder ist es eindringlich, aber feinkörnig, fast schon seidig. Und da habe ich bei dem Wein keine Bedenken. Es ist sehr feinkörnig.
Sehr feinkörnig, aber man kann diese Kornstruktur noch erkennen, und wenn das älter wird, dann fließt das mehr dahin.
Genau.
Dann meandert das so
richtig,
schön.
Richtig, ne? Ja. Die und guten jetzt, Tannine machen genau das.
Und ich muss auch dazu sagen, als wichtige Information für dich, Stefan, weiß es schon, ich habe den Wein heute um 8, ich habe den vor 4 Stunden dekantiert und habe dem wirklich Luft gegeben. Ich habe so ein bisschen geschwenkt in der Karaffe und dann zurück in die Flasche. Das heißt, der ist nicht gerade aufgemacht, sondern der hat im Prinzip schon 4 Stunden Belüftung erfahren. Das heißt, wenn man das nicht tut, das ist eine absolute Empfehlung, das zu machen, wenn man den jetzt trinkt, dann wäre der noch verschlossener. Ja, das heißt, da kommt noch ganz viel, aber da hat sich natürlich in den 4 Stunden schon einiges getan.
Die Flasche ist jetzt 4 Stunden belüftet. Der Sauvignon Blanc ist 11 Jahre alt. Ich bin sicher, die angebrochene Flasche hier hält im Kühlschrank 5 Tage und wird nicht alt und müde oder länger. Die Mäushöhle sowieso. Ich sage immer, einfach einkühlen. Wenn man so ein Pinot Noir heute ein Glas trinkt und sagt, ich empfinde ihn als verschlossen, Korken drauf, Richtigum drauf oder einen schönen Verschluss drauf, Kühlschrank. Wenn man heimkommt, rausholen, zum Abendessen lostrinken, auf der Terrasse im Sommer wird er eh schnell warm. Kühlschrank ist das ganze Geheimnis. Nicht den Wein rumschütten in ein anderes Ding.
Vielleicht kann man denken, dass, ja, man den nicht unbedingt in die Kühlschranktür stellt.
Da, wo er rumwackelt.
Wo, ja, er wackelt und dauert, ja, auf und zugemacht wird.
Richtig.
Das ist so mal nach 4-5 Tagen nicht ideal.
Ja. Wenn ich sage, ich habe heute eine Flasche aufgemacht und ich würde die gern in 3-4 Wochen mit Freunden trinken, warum auch immer so ein absurder Fall eintreten sollte, da kann man ja einfach Stickstoff überschichten, genau, oder irgend sowas. Aber schon eine Vakuumpumpe finde ich schlimm, weil man ein Vakuum zieht aus dem Wein Gase raus. Mhm. Was wir riechen, sind ja auch flüchtige Komponenten. Und wenn ich dann Vakuum ziehe, dann ziehe ich das in den Hohlraum, in den Luftraum. Wirklich, also wenn man wirklich sowas konservieren möchte, was ich bei unseren Weinen gar nicht für notwendig erachte, über viele Tage, ne? Hauptsache gekühlt, das ist das Geheimnis, wie chemische Prozesse verlangsamt und verfeinert werden. Außer, dass ich auf eine warme Gärung eher stehe als auf eine Kaltgärung, halte ich von einer kalten Konservierung von Leberwurst und von Wein mehr wie von einer warmen.
Apropos Temperatur, meint ihr, den könnten wir auch mit Freude noch einen Tick kühler trinken?
Ja, absolut.
Ich bin ganz, ganz großer Anhänger von 16 Grad bei Pinot Noir, keine 18. 18 gern bei Bordeaux oder Barolo, aber Pinot Noir 16 Grad. Je heißer im August und je höher die Säure und der Alkohol im Pinot Noir, und heute kommt es ja öfters vor, dass beides im Übermaß vorhanden ist, in diesen dichten Pinots, die heutzutage zu Recht auch beliebt sind. Es ist ja wirklich beeindruckend, was Pinot Noir kann. Dann aber gerne einen Grad kälter.
Sehr gut.
Wenn man einen Rotwein aufmacht, das gilt für alle Gegenden dieser Erde, für alle Rebsorten. Und dieser Rotwein, der nervt einem ein bisschen, dass er ein bisschen beißt. Nicht unbedingt eine trocknende, schlechte Tanninstruktur, sondern er zwickt ein bisschen am Gaumen. Kurz eine Sekunde innehalten. Ich behaupte, der Wein hat in den meisten Fällen zu viel Temperatur. Kühlschrank, die Flasche Rotwein gerade im Kühlschrank oder wenn es in der Karaffe ist, eine Schale drunter, 5-6 Eiswürfel an die Karaffe. Sollte ein bisschen dickes Glas sein, wenn es eine ganz zarte Karaffe ist, kann es ja reißen. Und dann ist der Viertelstunde später ist der Rotwein gekühlt und auf einmal ist der trinkig, kriegt eine saftige Balance, die Frucht wird sogar wieder klarer, ja. Wir gehen wieder mehr zum Johannisbeer, weg definitiv von der Marmelade. Es ist das Brandige nimmer. Es ist unglaublich, wie sich auch der Geschmackseindruck der Frucht ändert, wenn ich ihn wieder runterkühle. Es wird mehr kühle Johannisbeere
plötzlich. Er wird jünger, er wird frischer.
Ja.
Und man hat hinten raus nicht das in die Breite gehende, sondern Fokus. Das finde ich ganz wichtig, diesen Trinkfokus im Finale.
Genau.
Das ist schön. Und wenn der hinten anfängt, so diffus und breit zu werden, ja, und dann noch der Alkohol da seinen Teil dazu beiträgt, dann verliert so mancher Rotwein einfach.
Und das Weißwein.
Klar, aber den trinken wir ja oft hier in Deutschland eher zu kühl als zu warm.
Stimmt.
Eben, der Weißwein, wenn der zu kalt ist, geht die Hälfte der Aromen flöten. Es ist ganz normal, wenn ich runterkühle, kann der Gaumen weniger wahrnehmen. Und wenn ich beim Rotwein zu warm bin, wird es eine breite, unelegante Suppe. Fast jeder Rotwein hat da eine Grenze.
Wie geht's weiter mit Von Wenning? Gibt es neue Ideen, neue Projekte? Bleibt alles so, wie es ist?
Wir brauchen im Grunde keine neuen Ideen. Das ist auch vor unserer Zeit alles in Anführungszeichen erforscht. Wenn wir es als Idee bezeichnen, wie jetzt zum Beispiel den sanften Rebschnitt, dann war es nicht unsere. Sowas hat man tatsächlich. Das ist nach vielen, vielen Jahren wieder aus Südtirol nach Nordeuropa geschwappt, dass man auch anders Reben schneiden kann. Das war eine Änderung, die wir gemacht haben. Wir sind konsequenter auf biodynamische Methoden denn je, aber weil wir kein Kupfer spritzen im Weinberg, ist da noch kein Licht am Horizont für eine Zertifizierung. Dafür nehmen wir dieses Schwermetall nicht als Spritzmittel, was ich in vielerlei Hinsicht für einen Vorteil halte. Aber in weiten, weiten Bereichen sind wir... Hans-Günther, komm rein! Hans-Günther Schwarz kommt. Lebende Legende. Und da wäre mal eine großartige Idee, die gilt aber für den gesamten Weinbau auf der Welt, dass man gegen den falschen Mehltau ein wirksames Mittel neben dem Kupfer findet. Da warte ich drauf. Auch wenn ich nicht in der Forschung bin.
Ich würde hinzufügen noch, wir haben ganz spannende Chardonnays gepflanzt. Ja, also was Rebsorten angeht. Auch nichts Neues haben wir schon, aber wir haben in spannenden Weinbergen Chardonnay gepflanzt. Natürlich Pinot Noir sind wir weiterhin auf dem Weg. Was großartig Neues, aber wir hatten es, um auf den Anfang zurückzukommen, Klassiker, wir werden das Rad nicht neu erfinden, aber wir werden Kaizen, sagen die Japaner, immer besser werden und immer besser machen. Es ist ein Prozess und ich glaube, wir werden nicht aufhören, daran zu feilen, tolle Weine zu machen.
Was Toyota mal in die Waagschale geworfen hat in der Automobilindustrie, nämlich Qualität zu produzieren, nicht zu kontrollieren. Da sitzt nämlich der ganz, ganz große, legendäre Verfechter des kontrollierten Nichtstun, also eben nicht hinterher am Wein oder am Weinberg rumdoktern, wenn man vorher nachlässig Fehler gemacht hat, sondern das Kaizen-Prinzip besser werden, in jedem Schritt, zu jedem möglichsten Zeitpunkt die richtigen Dinge zu tun und die falschen Dinge, und das ist eben Zitat Hans-Günther Schwarz, die falschen Dinge zu unterlassen. Das versteht er als das kontrollierte Nichtstun. Das wird oft zitiert, ohne ihn zu erwähnen. Das zitieren auch viele junge Winzer. Ist alles legitim, auch vor allem, wenn sie dem nachstreben. In die Welt gesetzt hat dieses Zitat und dieses Denken Hans-Günther Schwarz. 1961 als junger Mann in die Verantwortung gekommen, da sitzt er. Dein Podcast, wie kann man ihn finden mit Hans-Günther?
Ja, über meine Website
natürlich. Auf der Website von Wolfgang Staudt. Und er kam, wie es Schicksal will, zum richtigen Zeitpunkt. Also auch hier in Innovationen, nicht in Hektik verfallen und plakatives Arbeiten und Denken, sondern die jeden Tag steht eine neue Entscheidung an, kleine Entscheidungen oder kleine Taten, die sich in der Summe hoffentlich wieder zu einem tollen 21er zusammenfüge. Wir werden nicht vom Holzfass ablassen. Und wir werden auch weiterhin auch neue Holzfässer und Gebrauchte verwenden. Die Sauvignons werden älter, sie werden vielschichtiger. Wir haben 2, 3 Sonderfüllungen Sauvignon immer mal wieder, kann man bei uns im Webshop dann ab und zu finden, wo mal 600 Flaschen auf den Markt kommen, die vielleicht hinreißend sind, die man aufgrund der Entwicklung des Weinbergs bekommt. Mhm. Oder auch von mir aus auch aufgrund unserer Entwicklung, unserer Intuition. Aber ich glaube einfach, die Reben werden älter. Ich bin jetzt auch schon bald 15 Jahre hier. Und so ist es auch beim Pinot Noir, den der Andreas angesprochen hat, der 2009 gepflanzte, dicht gepflanzte Pinot im Reiterpfad und im Achtmorgen. Da kommen eben, und auch beim Chardonnay, auch in Hart, haben wir Chardonnay gepflanzt, ganz bunte Genetik. Da kommen halt Dinge, die sich entwickeln, wenn man richtig dran arbeitet, ohne Hektik und ohne Dogmen.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort, glaube ich. Und wohl dem, wohl euch, die ihr euch auf dem richtigen Kurs fühlt und wähnt, weil nichts ist schöner, als auf dem richtigen Kurs zu sein und dann zu sagen, ich kann mich konzentrieren auf es feinjustieren, hier und da nochmal an Stellschrauben, ein bisschen die ganze Dinge noch runder zu machen, im Vergleich dazu, dass man den Kurs sucht.
Eben, viele Wege führen nach Rom, aber man muss schon wissen, wo Rom ist.
Ja,
fein. Und wir sind auf unserem Weg.
Ja. Und ja, vielen Dank, Wolfgang, dass du bei uns warst. Und das möchte ich auch zum Anlass nehmen zu sagen, wir sind schon immer ein Weingut der offenen Türen gewesen. Und nach dieser Durststrecke sind die Türen offener denn je. Jeder ist herzlich eingeladen, uns zu besuchen und sich selbst ein Bild zu machen in der Vinothek. Wenn wir da sind, gehen wir gerne durch den Keller gemeinsam.
Kann man sich auch anmelden dafür, wenn genau. man es wirklich will, einfach anrufen.
Haben ein tolles Restaurant, ja. Da gehen wir jetzt hin.
7 Tage also, die Woche.
Alle herzlich willkommen, bitte melden und nach Deidesheim kommen.
Montag bis Sonntag und dann wieder Montag bis Sonntag.
Ich danke euch beiden für das schöne Gespräch.
Ich danke auch, Wolfgang. Ja. Ich ziehe den Hut vor deiner Sachkenntnis. Tschüss, vielen Dank.
So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Stefan Attmann und Andreas Hüthwohl, den beiden Machern des Deidesheimer Traditionsweinguts von Winning. Lieber Stefan und lieber Andreas, vom Taunus in die Pfalz rufe ich euch zu. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft, das schöne Gespräch, das spannende Tasting und die wunderbare Zeit mit euch und Hans-Günter Schwarz im Leopold. Vielen Dank für eure Unterstützung dieser Episode. Auf hoffentlich ganz, ganz bald. Zu Gast in der nächsten Episode von Genuss im Bus ist der Enkel eines frühen Lehrers von mir in Sachen Wein. Mit Ende 20, Anfang 30 habe ich ihn oft in Birkweiler besucht, mit ihm seine Weine verkostet und ihm dabei Löcher in den Bauch gefragt. Noch heute denke ich dankbar an diese wundervollen Begegnungen mit Dr. Heinz Wehrheim zurück und an eine Zeit, da die Uhren noch langsamer zu gehen schienen. Welcher Winzer kann sich heute noch Stunden für Gespräche mit einem jungen Hochschulassistenten nehmen, der anschließend mit nicht mehr als 2 Kisten Wein wieder von dannen zieht? In Birkweiler habe ich vor ein paar Wochen den Enkel dieses wunderbaren Winzers getroffen. Der noch jugendliche Franz Wehrheim ist gerade dabei, die Regie im familiengeführten Weingut zu übernehmen, strahlt aber bereits heute jene Liebenswürdigkeit aus, die mir hier auch früher immer wieder begegnet ist. Ich denke, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich schon heute vorweggreife und sage, das wird ein ungemein ehrlich geführtes Interview mit einem hochintelligenten, zugleich aber unprätentiösen und bodenständigen Jungwinzer. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn mit Franz Wehrheim dann am 10. September eine weitere Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.